Übliche Schweigeminute. Herr Stein, herzlich willkommen heute Abend. Bevor wir in die Tiefe gehen, zwei kurze Fragen, zwei kurze Antworten. Was war der größte Erfolg, die größte Errungenschaft in Ihrer bisherigen Zeit als Bürgermeister von Bergisch Gladbach?
Ja, guten Abend. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben viele Dinge erreicht, auf die ich stolz bin. Ich bin sehr froh darüber, dass wir das Thema Stadthaus auf einen guten Weg gebracht haben, gelöst haben, nicht nur auf einen Weg gebracht haben. Ich bin, nachdem natürlich immer noch eine gewisse Wehmut mitschwingt, wenn ich an Zanders und den Kampf um den Erhalt des Unternehmens und Standortes denke, sehr froh, dass wir die Konversion so jetzt aufgestellt haben, wie sie angelaufen ist. Und auch der gestrige Beschluss des Zanders-Ausschusses zu den politischen Zielsetzungen der Konversion, Nutzungsdichten, Nutzungsverteilung, Mix, konkrete Ausrichtung des Geländes. Diese beiden Dinge sind nicht nur Ergebnisse, sondern Erfolge, auf die wir aufbauen werden und die auch in der Nachschau von Bedeutung sein werden.
Schon zwei Erfolge, zwei Punkte, aber auch auf die können wir später eingehen. Auf der anderen Seite, was war ein Misserfolg, eine Enttäuschung oder die größte Enttäuschung, die Sie ja, hinnehmen mussten oder erlebt haben?
Ja, also tatsächlich der verlorene Kampf um die Arbeitsplätze bei Zanders, auch wenn ich heute sage, die Konversion ist eine Riesenchance und das ist etwas, was jetzt auch mit Erfolgen verbunden wird. Ich gebe zu, es hat mich damals nicht nur einfach so politisch, fachlich, sachlich, sondern auch emotional wirklich stark getroffen und auch bewegt. Und die Gesichter, in die ich in dieser Zeit, Herbst, Sommer, Herbst 2020 und dann noch bis in März, April 2021 oft geschaut habe, in denen Sorge, aber auch Hoffnung zu sehen war, dass wir das nicht geschafft haben, den Standort zu erhalten, weil, das ist meine feste Überzeugung, der Investor sich zwar so genannt hat, aber kein wirklicher war. Das muss ich sagen, da habe ich lange dran geknabbert und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
Aber glauben Sie jetzt aus der Erfahrung, die Sie jetzt haben, aus dem, was Sie wissen, wie dieses Werk aussieht, dass es hätte gerettet werden können überhaupt? Also vielleicht noch für ein paar Monate, für ein paar Wochen, aber wirklich dauerhaft?
Also das ist natürlich jetzt ein bisschen Schnee von gestern und hochspekulativ. Ich hätte es mir durchaus vorstellen können, aber mit massiven Investitionen, mit der Bereitschaft, daraus einen modernen Standort zu machen. Aber wenn ich schon nicht bereit bin, als sogenannter Investor die notwendigen CO2-Zertifikate zu erwerben, um einen Standort weiter betreiben zu können, dann habe ich einfach nicht die Bereitschaft, möglicherweise auch nicht die Substanz dafür. Mit ganz viel Investment wäre es möglich gewesen. Konzentration auf Chromolux, das war ja mal ein Thema, aber es ist Schnee von gestern. Der Insolvenzverwalter musste, weil niemand bereit war, die Zertifikate für das Gaskraftwerk zu erwerben, die Fabrik abschalten und danach ging es halt so weiter, wie wir es erlebt haben.
Gut, ja, wir sind schon mittendrin im Thema. Wir sind dabei, eine kleine Serie zu machen zur lokalpolitischen Zwischenbilanz, zwei Jahre nach der Wahl, gut zwei Jahre. Etwa zwei Jahre, bevor es schon wieder losgeht mit dem nächsten Wahlkampf. Wir hatten die Opposition zu Gast. Wir werden auch noch mit der, ich weiß nicht genau, wie man sie nennen soll, Regierungsparteien noch mal reden. Dazwischen sind Sie als Hauptperson und daher auch ganz alleine heute Abend hier als Bürgermeister und wollen versuchen, tatsächlich noch mal ein Stück weit zurückzugucken, aber vor allen Dingen auch nach vorne zu schauen. Was muss, was sollte, was kann in den nächsten zweieinhalb Jahren bis zur nächsten Kommunalwahl natürlich noch erreicht werden. Wir haben eine ganze Menge großer, heftiger Themen, Themenblöcke, das hatte ich vorhin schon angekündigt. Also ich denke, wir müssen reden über Infrastruktur, über die soziale Infrastruktur, Schulen, Kitas, OGS. Das sind die Themen, die in den letzten Wochen und Monaten wieder ganz, ganz weit nach oben gerückt sind. Infrastruktur ist aber auch Verkehr, Straßen. Die Klimawende als das eigentlich große, überwältigende Thema, was mittlerweile auch sich irgendwo einordnet in die vielen anderen Blöcke. Stadtentwicklung, Sie hatten angesprochen, Zanders natürlich, aber auch in vielen anderen Teilen, in den Stadtteilen selber, auch dort passiert eine ganze Menge. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, die Ressourcen, wer soll das eigentlich alles machen, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Das sind so aus meiner Sicht Schwerpunkte des Gesprächs heute Abend. Was habe ich vergessen? Was wäre Ihnen noch wichtig, wenn man jetzt tatsächlich in diesen großen Überschriften denkt? Darunter subsumiert sich wahrscheinlich sehr viel Kleines. Wenn Sie was haben?
Wohnen,
ja, auf jeden Fall steht bei mir bei der Stadtentwicklung, vielleicht kann man es damit aufnehmen, der ist dabei.
Ich habe eine andere Sorge. Das waren alles wichtige Punkte. Und wenn ich mir angucke, was alles notwendig ist und erforderlich ist, dann denke ich mir, wenn das alles gemacht werden soll, dann sind dafür Kapazitäten notwendig, wo man sagen kann, das kann die Stadt überhaupt nicht. Da kann man sagen,
die ganz grundsätzliche Frage zum Ende, haben wir überhaupt eine Chance?
Wie kann man das ordnen? Ja, denn das ist auch nicht nur damit getan, dass man sagt, ja, das machen Externe dann, denn auch die müssen ja betreut werden.
Ja, also auch das steht auf der Liste.
Wie kann man das zusammendampfen, diese ganzen Probleme, ja, damit das auch handelbar wird?
Ja, ja, also ich sammle jetzt einfach noch mal ein bisschen.
Ich würde sagen Arbeitsplätze, denn es ist ja im Moment so, dass viele aus Bergisch Gladbach Richtung Köln fahren, um dort zu arbeiten. Mhm. Aber wenn sie hier vor Ort arbeiten würden oder können würden, dann würde ja viel Verkehr weniger, ja, also es, ja, würde weniger CO2 entstehen.
Ja, danke. Herr Hens?
Sie haben ja das Thema Klimawende angesprochen. Ich würde das gerne mal runtergebrochen sehen auf das Thema Stadtklima.
Mhm. Okay. Gut, ich glaube, das reicht für die nächsten 2 bis 3 Stunden. Oder? Aber trotzdem, bitte. Hatten Sie sich gemeldet? Achso, Entschuldigung, habe ich das falsch interpretiert. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Ja.
Also aus meiner Sicht, was im Moment so das brisanteste, das heiße Thema sind ja tatsächlich die Schulen, die Kitas, die OGS, die jetzt gerade nochmal dahinterherlaufen. Wenn wir uns anschauen, was jetzt bekannt wird, was man erkennt hinter der Fassade der IGP und von daraus zurückschließt auf die anderen Schulen dieser Stadt. Alle wussten, alle haben gesagt, ja, wir müssen sie sanieren, wir müssen sie ausbauen, wir müssen sie modernisieren. Offenbar ist das Problem ja noch sehr viel größer. Da komme ich auf Ihre Frage zurück. Ist das tatsächlich etwas, wo man mit anfangen und auch irgendwann mal mit fertig werden kann? Gibt es einen Plan dafür, diese Schullandschaft, wenn wir jetzt erstmal nur über die Schulen reden, zu sanieren?
Also ich habe mir fest vorgenommen, nicht nur für heute, sondern das halte ich immer so, wenn wir über gerade die Themen sprechen, die nicht von heute auf morgen entstanden sind, sondern eine lange Genese haben. Es macht überhaupt keinen Sinn, darüber zu schelten, zu lamentieren, wer wann was nicht gemacht hat. Das mag irgendwie am Stammtisch spannend sein, darüber will ich gar nicht reden. Wir alle wissen, dass die Substanz unserer Schulen, sowohl der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen, schlecht ist. Und ich würde es mal so beschreiben, dass dieser Erosionsprozess an den einzelnen Schulen, der über viele Jahre so ein schleichender Verfall war, jetzt beginnt, eine Exponentialfunktion darzustellen. Das erleben wir an der IGP, ich gebe offen zu. Die IGP kam mir bis vor anderthalb Jahren ungefähr so vor, eigentlich eine schöne Schule. Ich bin häufig da, dann in der Regel dann entweder in einzelnen Klassenräumen oder bei der Schulleitung oder in diesem wunderbaren Foyer, diesem schönen atriumartig gestalteten Aula. Und wenn man das mal einfach so sieht, denkt man auch, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Und das ist aber eine falsche Wahrnehmung, und wenn man sich genauer damit beschäftigt, stellt man fest, dass die Bausubstanz nicht mehr in Ordnung ist, dass bestimmte Dinge, Barrierefreiheit, obwohl es eine integrative Schule ist, die ist überhaupt nicht barrierefrei, und dass jetzt nicht nach und nach, sondern in einer Kumulation von gewaltigen Defekten die eigentliche innere Infrastruktur, Versorgung mit Frischwasser, die sanitären Anlagen, auch Brandschutz ist beherrschbar, aber durchaus ein Thema, dass all diese Dinge jetzt in rasender Geschwindigkeit als defizitär und nicht mehr handhabbar sich herausstellen und dass wir alle Hände voll zu tun haben. Ich bin sicher, wir werden es schaffen, aber wir werden dafür eine Menge tun müssen, dass diese Schule in Betrieb bleiben kann. Das ist so, und wenn ich das auf die anderen Schulen im Primar- und im Sekundarbereich übertrage, ist es sicher nicht überall so dramatisch, aber der Zustand, die Substanz der Schulen ist überall schlecht. Und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dort, wo es ganz manifest im Tagesgeschäft notwendig ist, Maßnahmen zu ergreifen, damit eine Schule am Netz bleiben kann, das zu tun. Das haben wir getan bei der IGP, indem wir in der Größenordnung einer 500.000 jetzt im Grunde eine komplette Sanitäranlage neben die Schule stellen werden. Es ist noch nicht alles abgängig, aber ja, ich habe gesagt, wenn wir jetzt für die Bereiche, die nicht mehr funktionieren und bei denen sich auch kein Unternehmer findet, der sie sanieren kann und will, etwas neben die Schule stellen, damit es weitergehen kann, dann stellen wir einen kompletten Sanitärtrakt für den ganzen Schulbetrieb, für unsere größte Schule, neben die Schule. Und wenn wir dann erleben, dass weitere Bereiche dann defekt werden, dann nehmen wir die in Betrieb. Das sind die Sofortmaßnahmen. Aber das ist natürlich nur Feuerwehrarbeit. Das Wichtige ist, dass wir mit einer Struktur und einer Strategie jetzt die Dinge angehen, die notwendig sind. Und da ist es so, dass wir ja, ich fange mal mit den Grundschulen an, unsere 20 Grundschulen, von denen keine in dem Zustand ist, dass man sagen kann, wow, wunderbar, die kann so bleiben, dass wir bei unseren 20 Grundschulen festgestellt haben, der Schulentwicklungsplan, wie er im Sommer 2020 beschlossen wurde, der hat richtige Prognosen aufgestellt. Aber dieser Schulentwicklungsplan war nichts weiter als eine Feststellung und Darstellung der Bedarfe in der Vergangenheit. Das war ja kein Bauplan. Wenn Sie den Schulentwicklungsplan sich mal ansehen, den der Rat beschlossen hat, da steht ja nicht drin, dann und dann wird diese und jene Baumaßnahme durchgeführt, sondern es ist eine Beschreibung von Bedarfen. Und dieser Schulentwicklungsplan in der Beschreibung von Bedarfen hat sich als richtig herausgestellt in der Prognose. Und durch den Zuzug, der ja wunderbar ist, wir freuen uns ja über jede Familie, die nach Bergisch Gladbach kommt, ist es noch ein Stück weit drängender geworden. Und letztes Jahr um diese Zeit haben wir dann festgestellt, wenn wir nicht ganz schnell neuen Schulraum schaffen, in Refrath und in Hebborn, dann werden wir zum Schuljahr 23/24 nicht alle Kinder einschulen können. Und das war für mich eine vollkommen furchtbare Vorstellung, als Bürgermeister dieser Stadt vor die Familien treten zu müssen und sagen zu müssen, ist ja schön, dass Sie hier wohnen, wir freuen uns sehr, dass Sie sich mit dieser Stadt identifizieren, aber leider, Ihr Kind, das jetzt schulpflichtig geworden ist, das können wir nicht einschulen. Und deswegen haben wir im letzten Jahr, im Mai gesagt, das muss auf jeden Fall verhindert werden, wir brauchen Sofortschulen. Und wenn wir mit den üblichen, tradierten, bis vor 2 Jahren auch so hier existierenden Strukturen der Verwalter dieses Thema angegangen wären, wären wir gescheitert. Wir schaffen das nur, weil es die Schulbaugesellschaft gibt. Und das ist auch ein Stück weit Antwort auf eine der Fragen, die gerade gestellt wurde. Ich habe vor der Kommunalwahl gesagt, wenn ich Bürgermeister werde, werde ich dem Rat vorschlagen, eine Schulbaugesellschaft zu gründen, einzurichten, die nichts anderes tut, als Schulen zu bauen, um die vergaberechtlichen Vorteile im sogenannten Unterschwellenbereich nutzen zu können, um Personal gewinnen zu können, um auch außerhalb der üblichen städtischen Routinen und Prozesse arbeiten zu können. Und es hat sich brillant bewährt. Herr Rolko ist ein toller Geschäftsführer, wir haben jetzt 3 Architekten, die Sofortschulen sind im Bau. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, weil sich das so gut bewährt hat, dass wir auch für die weiteren Bedarfe die Schulbaugesellschaft noch breiter aufstellen müssen.
Das heißt aber, im Moment brauchen Sie ja, ist die Schulbaugesellschaft ja vor allen Dingen da, um eben halt die beschriebenen Notmaßnahmen
nicht nur
einzuführen.
Nicht nur.
Also sie sowohl die Notschulen als auch jetzt die EGP, die sich dann dazwischen trennt, womöglich Notkindergärten, was auch immer noch kommt. Deshalb die Frage, also im Moment sind es 4, vielleicht werden es mal 8 Beschäftigte sein. Wie weit
Die Schulbaugesellschaft hat jetzt schon 2 weitere Aufträge, nämlich die KGS Frankenforst, Erweiterungsbau und Sanierung. Sie hat einen weiteren Auftrag schon erhalten, nämlich die Mensa an der GGS Hand. Und so wird die Schulbaugesellschaft sicherlich auch den Auftrag bekommen, die GS 21 zu errichten. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Und wir werden, Stichwort Kippekausen, Stichwort GGS in der Auen, da wird ja nach der Sofortschule nicht Schluss sein, sondern da werden wir sind in Grundstücksverhandlungen mit der Kirche und das sieht ganz gut aus, ich glaube, da kommen wir zueinander, auch eine weitere Erweiterung des Standortes in der Auen errichten. Und das sind alles Aufträge, auf die Schulbaugesellschaft sich einrichten muss.
Das bezieht sich jetzt vor allem auf die Grundschulen, was Sie gerade aufgezählt haben. Bleibt es dabei oder wird auch die Schulbaugesellschaft auch die weiterführenden Schulen noch
betreuen? Die ist eine Schulbaugesellschaft, keine Grundschulbaugesellschaft. Wir müssen natürlich sehen, dass da gilt das Gleiche für eine Verwaltung. Sie muss dann auch so ausgestattet sein, dass sie das leisten kann. Aber da wird man dann auch in der Politik sich damit auseinandersetzen müssen. Auch eine Schulbaugesellschaft hat einen Wirtschaftsplan, einen Stellenplan. Und da wird es nicht bei einem Geschäftsführer und 3 Architekten bleiben können. Die Kölner, die Duisburger haben uns das übrigens nachgemacht. Ich habe heute Morgen zufällig bei einer, zeitlich zumindest, ich weiß nicht, kein Vorbild für diese großen Städte, das war jetzt ein bisschen ironisch gemeint, aber in Köln und Duisburg, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit den Kollegen aus diesen Städten und mit anderen Themen, die haben mir auch berichtet, wir machen das jetzt auch so.
Wenn Sie Fragen konkret zu den Schulen haben, bitte, ich habe noch ein paar, melde dich gerne dazwischen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen nicht zurückblicken und keine Schuldzuweisungen machen. Also Schuldzuweisungen, da bin ich bei Ihnen, aber zurückblicken würde ich gerne doch nochmal. Also die Tatsache, dass eben diese Schulen, die 80er, in den, ja, bis in den 80er Jahren gebaut worden sind, und nicht nur die Schulen, sondern ja auch die Stadthäuser, die kompletten städtischen Immobilien offenbar nicht nur vernachlässigt, sondern einfach überhaupt nicht gepflegt, gewartet, nachinvestiert worden sind. Ist das ein spezielles Bergisch-Gladbacher Problem? Sie haben ja auch Erfahrung aus Leverkusen, aus anderen Städten. Wie kann man sich das erklären? Also mir kommt es auch immer wieder von Lesern entgegen, Leserinnen, die sagen, wie kann das eigentlich sein?
Ja, also wie gesagt, keine Schuldzuweisung, aber der Versuch, das hinterher ist man bekanntlich immer schlauer, das mal zu betrachten. Es ist zunächst, glaube ich, ein Kennzeichen der Infrastruktur in unserem Land insgesamt. Wenn Sie von Leverkusen reden, ich war vor gefühlt 12 Jahren, irgendwas in dieser Zeit wird es sein, mit dem Landesbetrieb Straßen und einigen Fachleuten in der Autobahnbrücke, der legendären. Und ich kann sagen, da habe ich Respekt vor den Defekten dieser Brücke bekommen. Und im Lüdenscheid ist es ja, da ist ja eine Autobahnbrücke komplett gesperrt. Und das kann man auf die öffentliche Infrastruktur in unserem Land generell übertragen. Die 80er und 90er Jahre waren flächendeckend, wie gesagt, beschreibend, nicht bewertend, Jahrzehnte, und die Nullerjahre, eigentlich die letzten 30, 40 Jahre waren Jahrzehnte des Vernachlässigens der Infrastruktur. In unserem Haushalt müssen wir ja zumindest die Abschreibungen abbilden. Bund und Länder kennen in ihren Haushalten keine Abschreibungen. Insofern ist es immer schöner, etwas Neues einzuweihen, als was Bestehendes in Schuss zu halten. Das ist das Erste. Das Zweite ist bei den Schulen die Prognosen. Wir brauchen ja bald weniger Schulen. Ich kann mich noch gut an die erinnern. Die haben sich glücklicherweise als falsch erwiesen, aber man hat daraus dann auch sicher hier und da die Schlussfolgerung gezogen, ja, dann braucht man gar nicht mehr so viel zu machen. Das erledigt sich bei vielen Standorten von selbst. Und hinzu kam natürlich die Krise der öffentlichen Haushalte. Sehr unterschiedlich. Reden Sie mal mit Kollegen, also meinen Kollegen aus Bayern, Baden-Württemberg oder auch vielen Regionen in den neuen Bundesländern, die haben keine Haushaltsprobleme. Die kommunalen Haushaltsprobleme gibt es in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und bis in Niedersachsen. Und hier war es furchtbar. Und einige, die hier bei dem Tisch sitzen, haben das ja auch damals hier erlebt. Nothaushalt, Haushaltssicherungskonzept und so weiter. Und wo kann man vordergründig am einfachsten sparen? In der Bauunterhaltung. Die Bauunterhaltung ist nämlich keine Investition, sondern geht in den laufenden Haushalt, ist Erhaltungsaufwand. Und wenn ich bei der Bauunterhaltung einen Ansatz habe von, ich greife mal eine Zahl, von 8 Millionen und mache 4 draus, habe ich den Haushalt irgendwie, das HSK, ausgeglichen, habe was auf dem Papier dargestellt, fahre dann auch mein Personal, kann ich runterfahren, die haben nicht mehr so viel zu tun. Ich merke es in dem Haushalt ja nicht. Und diejenigen, die das dann beschließen, müssen es am Ende möglicherweise auch nicht vertreten, weil das ein paar Jahre hält. Und ein Spezifikum hier im Bergisch Gladbach ist nach meiner Einschätzung, dass man auch immer sehr große Scheu davor hatte, hier, was die Steuerbelastung angeht. Es ist ja bekannt, nachdem ich Bürgermeister wurde und sich eine neue Mehrheit gebildet hatte, haben wir mit dem ersten Haushalt die Grundsteuer erheblich erhöht. Das habe ich ja nicht gemacht, weil das lustig ist, sondern oder weil ich da irgendwie als masochistisch veranlagter Mensch mich mal richtig so der Kritik aussetzen will. Denn es gab viel Kritik. Ich weiß gar nicht, wie viele Briefe und Mails ich jeweils individuell auch beantwortet habe. Aber man hat in der Vergangenheit sich gescheut, die Grundsteuer so hoch zu setzen, dass der Haushalt auch einigermaßen durchfinanziert wird. Das gehört zur Wahrheit, meines Erachtens zumindest, auch dazu. Und unterm Strich, wir haben das jetzt geerbt und wir haben jetzt 10 plus x Jahre vor uns, in denen wir das alles nach und aufholen müssen. Und deswegen ist es auch so wichtig, das steht ja jetzt Ende des Monats an, dass der Rat diesen Haushalt so beschließt, wie er vorgelegt wurde oder mit Modifikationen, solange er die wesentlichen Investitionen bei Schulen und Straßen so beschließt, wie wir als Verwaltung das vorschlagen, kann ich mit vielen anderen Dingen leben, aber das ist wirklich substanziell.
Gibt es denn Investitionen in irgendeine Straße?
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Nur kurze Antwort.
Ja, eine kurze Antwort für Straßen, die ich da gleich nochmal machen
würde. Die Paffrather Straße ist in der Ausschreibung. zwischen Reuterstraße und Handstraße wird die Paffrather Straße komplett umgestaltet. Und das ist eine große, große Maßnahme. Und im letzten Jahr, das schwingt da so ein bisschen bei der Frage mit, passiert da nichts, die riesengroße Sanierungsmaßnahme Hakenrad-Braunsfeld, Odenthaler Straße, Hauptstraße zwischen Odenthaler Straße und Forum. Also wir haben eine Menge in Straßen investiert. Wäre nicht so, als wäre da nichts passiert. Und in diesem Jahr wird es noch ein bisschen mehr.
Ja, also Infrastruktur würde ich gerne schon ein bisschen zurückstellen, diese Zeit der Infrastruktur noch im Moment bei der sozialen Infrastruktur bleiben und zu den Kitas kommen. Genauso heiß diskutiert und genauso brennend das Problem für die Eltern in dem Fall, beziehungsweise auch für die Beschäftigten und für die Kinder selber, die ja zum einen erstens zu wenig Plätze es überhaupt gibt für die Betreuung, für die Eltern, ihre Kinder, Eltern, die ihre Kinder gar nicht in die Betreuung geben können. Und selbst diejenigen, die sie in der Betreuung eigentlich haben, darunter leiden, dass die Betreuungsstunden massiv zurückgefahren werden müssen in einzelnen, bei einzelnen Trägern, bei einzelnen Kitas. Ähnliches Problem, aber wahrscheinlich noch sehr viel stärker auf der Seite des Personals, der Fachkräfte. Gibt es natürlich bei den Schulen auch. Da zeichnet sich Bergisch Gladbach und auch andere Städte ja dadurch aus, dass die Stadt eigentlich gar keine eigenen Kindergärten hat. Sie mit Trägern, großen Trägern zusammenarbeitet und ist so ein bisschen ausgelagert. Gerade eben ja auch die Frage des Personals. Sind wir da mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man auch sagen müsste, dieses Modell hat sich überlegt, hier muss auch überlebt, auch hier muss die Stadt stärker in die Verantwortung gehen. Ich habe nochmal nachgeguckt, unser erster Termin, den wir beide erlebt hatten, war 2018 in der Steinbrüche. Es war OGS, auch nicht, also OGS und Kita vor allen Dingen, da haben Sie gesagt, das wäre genau eine Frage, über die man jetzt mal nachdenken müsste. Und es wäre, ich habe es mir rausgeschrieben, muss ich jetzt nochmal ganz schnell nachgucken, nach dem Zitat, die Zeit der Improvisation ist jetzt vorbei. Da sind wir immer noch drin.
Ja. Also Herr Weizerbeck, erstmal Chapeau für Ihr Archiv. Das ist
das hatte ich noch im Kopf,
bemerkenswert. Ja. Und wenn man umso besser, dass Sie das in Erinnerung rufen. Ja, lassen Sie mich dazu. Es ist ein sehr komplexes Thema. Ich würde versuchen, so zwei, drei Dinge dazu zu sagen, die alle miteinander zu tun haben. Erstens, das habe ich damals so gemeint, das stimmte auch, dass wir im OGS-Bereich, weil diese Veranstaltung sich ganz schwerpunktmäßig mit dem Thema OGS auseinandersetzte, mit improvisierenden Maßnahmen nicht weiterkamen, was das Schaffen von OGS-Plätzen angeht. Nebenbei bemerkt, OGS ist für die Stadt deutlich weniger wirtschaftlich in der Belastung als Kita. Kita, ich habe nochmal nachgesehen, in Haushaltssaldo, also Haushaltsbelastung, liegt irgendwo bei 20 Millionen. OGS müssten 4 oder 5 sein. Müsste ich nochmal präzise nachsehen. Aber es ist eine Menge Geld, das wir da
ausgeben. Was die Stadt.
Was wir im Saldo haben, nach Abzug der Beiträge etc. Und wir haben, was die OGS angeht, jetzt tatsächlich in diesem Jahr, ich habe mir heute Nachmittag nochmal die Zahlen angesehen, für das Schuljahr 23/24 einen gar nicht so kleinen Zuwachs. Das hat mit den Sofortschulen zu tun und noch der evangelischen Grundschule in Bensberg, da entstehen Plätze. Es sind immer noch zu wenig, wobei man sagen muss, wir sind in der Bedarfsdeckung weit über dem, was das Land sich mal gedacht hat, was so im Durchschnitt wäre, aber gar kein Widerspruch. Bei der OGS müssen wir weiterkommen und die Maßnahmen, die ich gerade genannt habe, GGS Bensberg habe ich noch nicht genannt, die erste Grundsteinlegung seit 40 Jahren, da wird ja auch OGS entstehen. Ich glaube, da kommen wir gut voran. Und was die Kitas angeht, in der Tat, da muss man zugestehen, dass wir vor drei Jahren, eine andere Einschätzung hatten. Jemand hat mir gut daran, dass damals gesagt wurde von unseren Fachleuten, also so im Großen und Ganzen, jetzt machen wir noch Reiser-Mohnsröttchen, Odenthaler Straße kommt noch, dann Carpark und Wachendorf, Jakobstraße. Damit müssten wir im Kita-Bereich so ungefähr durch sein. Also vor 3 Jahren war die Einschätzung unserer Fachleute, OGS ist viel dramatischer als Kita. Mhm. Heute sieht das anders aus. Und warum ist das so? Zum einen durch den Zuzug, zum einen die Menschen, die einfach hier hinziehen, zum anderen Kinder aus der Ukraine, das sind ja nicht wenige, und dass die Inanspruchnahme der Plätze oder der Bedarf an Plätzen, die Nachfrage U3, deutlich höher ist, als man das damals prognostiziert hat. Und deswegen, haben Sie völlig recht, kommen wir mit den tradierten Methoden nicht zum Ziel. Was kann man machen? Erste Frage, Trägerschaft. Ja, das war im Bergisch Gladbach über Jahrzehnte ganz klarer Konsens. Nur freie, also kirchliche Träger, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen, keine städtischen Kitas. Und ich gebe zu, ich war lange Zeit auch skeptisch, ob es jetzt noch sinnvoll ist. Denn wenn man nur eine begrenzte kleine Zahl von Kitas noch braucht und da macht man städtische draus, brauchen sie einen ganzen Overhead. Sie brauchen eine Personalverwaltung und die ganzen Strukturen, die eben Kitas brauchen. Ich weiß das aus meiner alten Arbeit in Leverkusen, da hatte das Jugenddezernat eine eigene Personalabteilung, nur für Erzieherinnen und Erzieher. Ich glaube aber mittlerweile, dass wir da sehr ernsthaft drüber nachdenken müssen, um auch als Stadt flexibel zu sein, Bedarfe schnell zu entsprechen. Allerdings ist es dann mit dem Schaffen von Städten von Kitas in städtischer Trägerschaft allein nicht getan. Wir haben ja das Thema des Fachkräftemangels schon angesprochen. Dennoch dazu folgende Gedanken. Erstens, ja, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vor allem Folgendes vorstellen, unabhängig, ob wir jetzt davon zwingend Träger sein müssen, dass wir die sympathische und über Jahrzehnte bewährte, aber vielleicht nicht mehr, aber nach meiner Auffassung nicht mehr zeitgemäße Praxis aufgeben, die ja lautete, wir haben ein Grundstück, wir suchen einen Träger, der sucht sich einen Architekten, der baut dann eine Kita und die wird dann eben eingerichtet und finanziert über Landschaftsverband und Beiträge etc. und städtischen Anteil. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich will jetzt unsere Schulbaugesellschaft nicht für alles in Haftung nehmen, aber dass wir als Stadt oder jemand für uns die Zahl der Kitas, die wir noch brauchen, baut, alle gleich. Das hat es woanders gegeben und in Leverkusen hat vor vielen Jahren die städtische Wohnungsbaugesellschaft, eine 100%ige Tochter, als der Rechtsanspruch Ü3 eingeführt wurde, 12 Kitas gebaut. Die sahen alle gleich aus. Die standen auf Standorten in der Stadt und die wurden dann an Träger, zum Teil die Stadt, zum Teil freie Träger, vermietet. So etwas serielles Bauen von Kitas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und damit haben wir aber dann nur Häuser gebaut. Da drin müssen also Menschen arbeiten.
Dann nochmal kurz da an den Punkt an. Das wäre also im Prinzip Not-Kitas, Sofort-Kitas, Pop-Up-Kitas, die jetzt keine Container sind, sondern wie die modularen Schulbauten auch
genau,
auf Dauer also, gebaut werden, aber ja, eben dazwischen also, sozusagen Lücken schließen sollen.
Ja, lassen Sie mich, ich glaube, da sollte man ausnahmsweise mal genau auf die Semantik achten. Wir sind ja im Rheinland, aber da ist mir wichtig, präzise zu sein. Wir reden nicht von Notschulen. Wir bauen keine Notschulen, wir bauen Sofortschulen. Die haben kompletten Standard, Modulbauweise und diese Schulen werden, wenn sie gepflegt werden, Jahrzehnte halten.
So. Aber in der Bruchteil der Zeiten gebaut, die man sonst...
Genau, weil es eben keine Architektenhäuser sind, wo man, ich bin ein großer Freund von Stadtgestaltung und Architektur, aber wo man das nicht so in den Vordergrund stellt. Also, das ist das Erste. Und dann, Ragnar Megender hat dazu, finde ich, sehr bedenkenswerte Vorschläge gemacht, sollte man das, den ganzen Kita-Bedarf, den sollten wir meines Erachtens ausschreiben. Und zu sehen, wer hat Grundstücke, wer will auch vielleicht selbst bauen, dass wir das wirklich jetzt nicht Stück für Stück, sondern insgesamt an den Markt gehen und auch bereit sind, selbst als Träger zu fungieren. Allerdings haben wir damit noch keine einzige Fachkraft gewonnen. Und da kann ich Ihnen, ist ja nichts Neues, ist ja allgemein bekannt, aber vielleicht aus meiner familiären Perspektive berichten, meine Tochter, die macht eine sogenannte PIA-Ausbildung zur Erzieherin. Das ist eine tolle Sache. Und wenn sie den Abschluss hat, wird sie sich aussuchen können, wo sie arbeitet. Aber diese PIA-Ausbildung, das ist die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher, ist eine richtige Ausbildung. Das heißt, die hat einen Ausbildungs-, die ist bei der Stadt Monheim beschäftigt und geht hier in Heidkamp ins Berufskolleg. Die haben einen richtigen Azubi-Vertrag, die kriegen eine ganz normale Azubi-Vergütung, die sind in der Sozialversicherung, die stehen dann schon, im beschränkten Umfang natürlich, aber letztlich auf eigenen Beinen. Und das ist etwas, was es mit dem guten Kita-Gesetz vor einigen Jahren ist eingeführt worden als Sonderangebot. Die klassische Kita-Ausbildung sieht immer noch so aus, dass die jungen Leute 2 Jahre aufs Berufskolleg gehen, einfach als Schüler, ohne einen Euro Einkommen zu haben. Das muss man dann entweder durch Jobs oder Familie oder wie auch immer finanzieren, haben dann ein Anerkennungsjahr. Das ist nicht sehr attraktiv. Und hinzu kommt ein weiteres. Ich bin dafür überhaupt nicht zuständig, aber da ich schon mal die Gelegenheit habe, das hier vorzutragen, will ich sagen, weil ich es bei meiner Tochter selbst auch erlebt habe, die hat Fachoberschulreife, also mittlere Reife. Das ist eine gute, qualifizierter Schulabschluss. Glauben Sie mal nicht, dass Sie damit Erzieher werden dürfen. Da müssen Sie entweder, die Erzieherausbildung machen zu dürfen, PIA oder Berufskolleg ist da vollkommen gleichgültig, müssen Sie entweder Abitur und ein Jahrespraktikum haben oder mittlere Reife, also Fachoberschulreife und eine zweijährige Berufsausbildung zur Kinderpflegerin. Ich bin ja sehr dafür, dass Qualität und da auf Qualität und Qualifikation geachtet wird und dass die Kitas sind Bildungs- und keine Aufbewahrungseinrichtungen, gar keine Frage. Aber ich will mir schon die Frage erlauben, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist. Also meine Tochter hätte auch ohne diese Berufsausbildung mit ihrem Wesen und ihren Erfahrungen, meinetwegen nach einem Praktikum oder durch Praktikumseinheiten während der Ausbildung das machen können. So ist dieser Flaschenhals so eng, dass viele sagen, oh nee, da habe ich keine Lust zu. Also jetzt noch, ne? Also von daher, da sind Bund und Land gefragt, insbesondere eben die Bundesländer, dass man die Curricula erweitert und verbessert. Und ich meine, ich bin ja jetzt, werde jetzt demnächst 60, in meiner Jugend gab es die sogenannten Miekätzchen. Weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert. Das waren so Aushilfslehrerinnen, der Kultusminister hieß Miekat, danach wurden die benannt. Da will ich nicht hin zurück. Aber dass wir uns mal überlegen, ob die Anforderungen, die Zugangsanforderungen für den Erzieherberuf nicht ein bisschen arg sportlich sind, mit Blick auch auf diesen gewaltigen Bedarf, den wir haben.
Ja. Gut, Sie haben gesagt, Sie sind dafür nicht zuständig. Das ist also etwas, wichtig, was der Landes- und Bundesebene geklärt werden muss. Sie hatten vorher aber auch noch gesagt, und dafür sind Sie ja zuständig, ja, für den Bau der Kitas, ja, wer Grundstücke hat. Das ist ja hier in Bergisch Gladbach immer die Gretchenfrage.
Genau.
Bis vor 2-3 Jahren hieß es, es gibt sowieso keine Grundstücke. Mittlerweile sieht man dann doch hier und da und dort Grundstücke, die genutzt werden können. Wahrscheinlich, weil einfach die Dringlichkeit mittlerweile auch sehr viel höher ist als vor 3 Jahren. Wie sieht es damit aus? Also gibt es tatsächlich noch Flächen für, also Grundschulen ja sowieso, auch die werden ja schon händeringend gesucht für weitere Kitas, auf denen man so etwas realisieren kann, wie Sie es gerade skizziert haben?
Also ich bin auch immer wieder verblüfft, was sich auf einmal an Möglichkeiten auftut. In der Vergangenheit hat man, muss man ehrlicherweise sagen, auch immer geschaut, auf welche Grundstücke haben wir Zugriff, welche gehören uns. Oder wo können wir zu sehr guten Konditionen Zugriff nehmen. Und ein Kita-Grundstück zu Baulandpreisen kaufen, ist natürlich auch fiskalisch eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Und wenn ich jetzt an Zanders, an Wachendorf denke, auch an den Bebauungsplan Jakobstraße, der beschlossen wurde, da wo gebaut wird, müssen wir unsere privatrechtlichen und auch öffentlich-rechtlichen Instrumente nutzen, um auch Investoren in Verbindlichkeit zu bringen. Dass Steinbüchel und Kalköfen ohne Kitas gebaut wurden. Ich habe ja gesagt, ich will ja nicht über die Vergangenheit hier mich großartig auslassen, ist in der Nachbetrachtung zumindest erstaunlich.
In der Tat. Hänge ich gerade fest bei den Kitas. Es gibt da ja auch Nutzungskonflikte. Also eigentlich sollte ja in Lückerath eine Kita gebaut werden, wo jetzt die Flüchtlings-, die Containerbauten für die Flüchtlinge wieder reaktiviert werden mussten, sogar ausgebaut werden. Das gibt es auch an anderen Orten. Was Sie jetzt gerade gesagt haben, sind dann eher langfristige Überlegungen. Oder gibt es auch welche, die tatsächlich jetzt sich in Kürze realisieren lassen?
Also das Nächste, was ansteht, ist die Kita in der Odenthaler Straße. Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt Mittelrhein. Und was das Carpark-Gelände angeht, ja, das ist, ich will nicht sagen, ein Wunderpunkt, aber das haben wir uns anders vorgestellt. Definitiv. Ist ja sicherlich allen bekannt, dass dort...
Falls nicht, fragen Sie bitte nach.
Also dann erzähle ich, also das Carpark-Gelände, das heißt deswegen Carpark, weil da früher mal die belgischen Truppen so einen Carpark hatten, so hieß das halt. Und das ist dann, dann zum Teil eben bebaut worden mit Wohnbebauung und das Pflegeeinrichtungen und diverse andere auch durchaus attraktive Bauten. Und neben diesem Gelände war eigentlich keine Bebauung vorgesehen. Und 2015, 2016 bei der ersten, ich möchte nicht über Krise sagen, bei dem ersten großen Bedarf, was die Unterbringung von Flüchtlingen angeht, hat man mit den Anwohnern darüber gesprochen. Und es war wirklich sehr gut und erfreulich, dass man gesagt hat, okay, wir sehen eure Not, wir akzeptieren das und der Eigentümer, das steht nicht im städtischen Eigentum, hat es uns auch dann entsprechend langfristig vermietet oder verpachtet. Es war aber immer die Aussage, wenn die Flüchtlingssituation sich verändert, dann wird das wieder anders, dann werden diese Container auch wieder wegkommen, diese Wohneincontainer. Und sie waren auch baurechtlich nur befristet genehmigt. Und wir haben dann damit angefangen, als wir dann mit der Zeit die Menschen, die 15, 16 gekommen waren, in anderen Wohnungen insbesondere auch unterbringen konnten oder sie dann eben auch auf eigenen Beinen standen, haben wir die auch sukzessive zurückgebaut. Die waren noch nicht ganz weg, aber es war der Plan, es gibt einen Aufstellungsbeschluss für den B-Plan, dort eine Kita zu errichten. Und zwar statt der auch vor 3 Jahren diskutierten Kita auf der sogenannten Lena-Wiese. Sage ich gleich was. Und wir müssen aber jetzt realistischerweise feststellen, dass wir werden das jetzt nochmal erweitern. Die baurechtliche Befristung ist jetzt wieder überwunden durch entsprechende Gesetzgebung, weil man die Not der Kommunen ja sieht. Und wir können im Moment tatsächlich nicht prognostizieren, dass wir in der notwendigen Kürze der Zeit, also in einem Jahr oder zwei, sicher sein können, da jetzt wieder runterzugehen. Ich persönlich bin da sehr skeptisch und deswegen brauchen wir, und den haben wir, das gehört zur Ehrlichkeit dazu, zum Stand heute nicht, für diesen Standort eine Alternative. Und jetzt gibt es ja schon die ersten Stimmen, die sagen, ja dann gehen wir doch auf die Lena-Wiese. Dazu kann ich nur sagen, erstens, die Lena-Wiese war und ist ökologisch von sehr großem Wert. Zweitens, sie ist auch für Lückerath wirklich ein sehr wichtiges Grundstück. Und ich persönlich war damals sehr, sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, diesen Standort dann aufzugeben. Aber ich kann all denen, die jetzt im Zweifel nicht in Lückerath wohnen, auf die Idee kommen, dann nehmen wir doch die Lena-Wiese, sagen, sie mögen mal bitte in den Entwurf des Regionalplans schauen. Der ist zwar noch nicht beschlossen, aber der allgemeine Siedlungsbereich, jedenfalls nach meiner Erinnerung, wie er im Regionalplan vorgeschlagen wird, und da hat die Stadt auch keine Einwände erhoben, es gab auch keine Anträge, das an dem Punkt zu tun, da ist die Lena-Wiese gar nicht mehr im sogenannten ASB, im allgemeinen Siedlungsbereich drin. Aber selbst wenn sie es wäre, das ist natürlich eine Entscheidung, die letztlich die Politik in der Stadt, Standortentscheidung in den Rat und im Fachausschuss zu treffen hat. Ich persönlich bin aber nach wie vor der Auffassung, habe die Zielsetzung, die Lena-Wiese zu erhalten und sie also auch langfristig einer ökologisch sinnvoll, die ökologisch wertvolle Nutzung zu ermöglichen. Genauso wie ich Stichwort Neuborner Busch der Auffassung bin, dass auch dieser Teil in dem Bereich so bleiben soll, wie er ist.
Eine kurze Frage.
Ja, bitte.
Bezüglich Flüchtlinge. Ja. Wir kommen jetzt aber nicht zurück, dass jetzt an Schulen oder dass die Turnhalle oder so genutzt werden. Weil es war ja mal ein paar Jahren so, dass auch Sport da ausgefallen ist. Turnhallen dann hinterher auch belegt worden sind.
Also Stand heute besteht die Gefahr nicht. Ich sage bewusst Stand heute. Wir sind, ich glaube, bei 120% der Aufnahmeverpflichtung. Das heißt, es sind mehr Menschen in der Stadt, auch durch Zuzug. Die Menschen aus der Ukraine haben mehr Freizügigkeit, als wir aufnehmen müssten. Wir haben im letzten Jahr die sogenannten Hermann-Löns-Hallen in Gronau gemietet. Wenn wir die nicht hätten, wäre es wirklich knapp geworden. Wir sind eigentlich in jedem Ratsturnus geht es um den Erwerb von Immobilien, um Menschen unterzubringen. Und wir haben das Ziel, das zu verhindern. Und Stand heute gibt es keine Pläne, das zu tun. Ich kann es nie ausschließen. Aber im Moment gibt es noch nicht furchtbar viel Puffer, aber im Moment ist die Gefahr nicht da. Und darüber muss man dann auch, das sind Nutzungskonflikte, wir können das Carparkgelände nicht freiziehen und gehen dann in Turnhallen. Zudem, das ist ja schon in diesen Wohncontainern nicht gerade ein Luxuswohnen. Ich bin selbst ja häufig drin gewesen, aber das Wohnen in Turnhallen, wenn ich mich erinnere an die ersten Wochen, als wir in der Sporthalle an den Otto-Hahn-Schulen waren, das ist wie ein Feldlager. Das ist also für Frauen mit Kindern als Übergangssituation akzeptabel. Und die Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, mit Übersetzer allerdings, weil ich ja kein Ukrainisch kann, die waren auch sehr glücklich, jetzt einmal Ruhe zu haben, keine Angst mehr zu haben. Aber das, eine Turnhalle kann eigentlich nie eine Lösung sein. Also unser Ziel ist es, und im Moment sieht es so aus, andere Kommunen haben das schon die Latte reißen müssen, dass wir das nicht machen.
Gut, aber zurück nochmal zu der Ausgangsfrage an diesem Punkt. Grundstücke sind und bleiben ein sehr limitierender Faktor.
Und die werden nicht billiger dadurch, dass sie, also das ist ja ein Markt, ne? Also das wird nicht billiger.
Gut, ja, Herr Schick.
Herr Stein, ich hätte noch mal eine Frage. Sie sind ja damals gewählt worden, auch mit der Maßgabe dieses, ich will mich dafür einsetzen, dass 150 Millionen in der Periode verbaut werden, für Schulen, Kitas und Ähnliches. Wird das denn überhaupt perspektivisch reichen oder muss der Ansatz, sage ich jetzt mal, für eine weitere Periode deutlich mehr angesetzt werden?
Ja, also definitiv die 150 Millionen, die waren eine Prognose vor der allseits bekannten Entwicklung der Baupreise und auch sicher hier und da noch nicht mit dem Blick auf alles, was sich ergeben hat. Also ich habe keine präzise Ahnung, was eine neue IGP kostet, aber eine Gesamtschule in der Dimension, da sind 50 Millionen, ist mir nicht mehr viel von übrig. Also es wird mehr werden, ja.
Haben Sie eine Idee, wo dieses Geld herkommen kann?
Kredite. Das sind Investitionskredite. Das heißt, wir haben den Schuldendienst, wir haben die Abschreibungen. Das ist dann schon eine große Belastung für den Haushalt. Ich persönlich kann natürlich dann fordern, ob ich Erfolg habe, wird man sehen. Aber es scheint ja doch mittlerweile ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen zu sein, dass wir landesweit, vielleicht sogar bundesweit, aber vor allem landesweit in Nordrhein-Westfalen, die zweite Bildungskatastrophe haben. In meiner Kindheit, da kann ich mich natürlich nicht daran erinnern, weil ich ein Schuljunge war, war die erste große Bildungskatastrophe und sie war Anlass von großen Bildungsreformen. Und ich glaube, das ist mittlerweile erkannt worden und Bund und Land müssen da massiv in die Finanzierung gehen. Wenn die Kommunen aus eigener Kraft das alles finanzieren müssen, dann werden unsere Haushalte uns in die Ohren fliegen. Das muss man so deutlich sagen. Aber es sind Pflichtaufgaben. Ich kann mich dem gar nicht entziehen.
Gut, ja, bevor wir zu den Straßen kommen, die wir auf jeden Fall nicht vergessen, als kleiner Einschub, es taucht ja immer mal wieder auf, die Schlagwörter, Flüchtlinge, Ukraine. Ihre Amtszeit ist ja eigentlich eine Zeit der Krisen, der ständigen, sich überlappenden und sich aufeinander auftürmenden Krisen gewesen. Also wenn ich mich richtig erinnere, Sie haben angefangen in Corona, mit Corona. Es kam da die Flutkrise, das Hochwasser, wie man auch immer das nennen mag. Es kam die neue Bewältigung von großen Zahlen von Flüchtlingen. Jetzt kommen nochmal die hausgemachten Kita, Schulen und sonstigen Krisen dazu. Wenn Sie mal ganz grob schätzen würden, wie groß ist der Anteil Ihrer Arbeit, die Sie aufbringen für ganz normalen Verwaltungskram, damit der Laden läuft, für Krisenbewältigung, Krisenmanagement und wie viel bleibt dann noch übrig für das Gestalten der Entwicklung der Zukunftsaufgaben?
Ja, darauf werde ich gerne antworten. Ich möchte nur ergänzen, dass Sie eine ganz wichtige Frage, einen ganz wichtigen Aspekt nicht gefragt haben. Gibt es eigentlich auch noch einen Menschen? Ne? Ich habe ja auch noch, bin ja auch noch ich und habe eine Familie und ich kann Ihnen nur spiegeln, das ist wirklich eine große ja, Herausforderung, ist ein Modewort. Es ist schon ein dickes Päckchen. Als ich hingegen gehört, was wird Herr Watzlawick mich eingangs fragen? Und ich habe vielleicht fragt er dich auch, was hat Sie jetzt gewundert in der Zeit, seitdem Sie diese Aufgabe übernommen haben? Und das ging mir so durch den Kopf. Ich hatte diverse grobe Fehlvorstellungen und habe diverse Dinge schlicht nicht kommen sehen. Ich hatte zum einen die Vorstellung, der Impfstoff war ja am 1. November 2020 in Sicht. Die Impfkampagne wurde vorbereitet. Wenn wir mal alle durchgeimpft sind, ist die Pandemie im Großen und Ganzen erledigt. Grobe Fehlvorstellung. Ich war wirklich, jetzt ohne jede Ironie, fest davon überzeugt, dass wir eine gute Chance haben, Zanders zu retten. Das war im Herbst 2020 noch und das Ziel aller wichtigen und ernstzunehmenden politischen Kräfte dieser Stadt und auch mein persönliches. Ich völlig vertan. Die Flut am 14. war es, ne? 14. Juli 2021. Ja gut, die konnte keiner ahnen. Und den Ukraine-Krieg, den verbrecherischen Überfall Russlands auf die Ukraine, und zwar nicht nur als furchtbarer Krieg woanders. Ja, bei Goethe irgendwo heißt es ja, wenn sich die Völker die Köpfe einhauen hinten in der Türkei, dann mache ich mich hier behaglich, schaue ich mir das in der Zeitung an. Weiß gar nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber ich kann ihn nicht mehr fragen. Es ist ja komplett anders. Dieser furchtbare Krieg tangiert und berührt uns ja menschlich, ökonomisch in jeder Hinsicht. Und all diese Dinge habe ich nicht kommen sehen. Wahrscheinlich keiner von uns. Und wenn ich mich zurückerinnere so an die 90er Jahre, nicht mehr ganz, aber 80er Jahre, als ich ein junger Mann war und heute sehe ich Helmut Kohl deutlich positiver als früher. Als junger Mann fand ich das alles nur furchtbar langweilig, wie man da so vor sich hin regiert hat. So, und ich war ja damals so ein bisschen kommunalpolitisch engagiert. Das war in den Städten und Gemeinden ja auch nicht grundsätzlich anders. Die Zeit ist endgültig vorbei. Und das, was man ja so Krisenmanagement nennt oder das Bewältigen von wirklich großen, großen Themen und Problemen, das interdisziplinäre Arbeiten ist komplett in den Vordergrund gerückt. Und ja, so dieser Kleinkram, der ist auch trotzdem da. Und deswegen, wer auf dem Marktplatz dann schon mal abends einen Spaziergang macht und sieht da Licht, ist das nicht, weil ich es vergessen habe, auszumachen. Aber ist in Ordnung, es gibt keinen Grund, sich zu beschweren.
Meine Frage bezog sich auch nicht auf Ihre private Work-Life-Balance.
Aber das gehört dazu.
Das traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht zu fragen. Aber tatsächlich eben bleibt genügend Luft am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Jahres, um die großen Fragen, zum Beispiel, wo wir gleich hinzukommen, Klimawandel, Klimakonzepte, auch noch irgendwie bearbeiten zu können.
Ja, es gibt zum Glück, Stichwort Klimawandel, Klimaschutz, ja in unserer Verwaltung mittlerweile sehr schlaue, engagierte Menschen, die wir ja auch dafür geholt haben. Deswegen, ja, dafür muss Zeit sein und wenn man neudeutsch sagt, Ressourcen. Das ist richtig. Was mir persönlich oft fehlt, ist mal ein bisschen Luft, ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Also wir sind ein Stück weit auch immer, wenn ich sagen, Getriebene, tolles Buch von Robin Alexander, aber anderes Thema. Ein Stück weit sind, wenn wir ehrlich sind, auch Getriebene von der massiven Tagesaktualität. Und wir machen jeder, der alle, das ist nicht für mich, sondern generell für eine Organisation, Stadtverwaltung und Politik meine ich auch, die unter solchen Rahmenbedingungen und an solchen großen Druck arbeitet, wir machen alle Fehler. Wir machen Sachen falsch. Und das gehört auch dazu. Und dann muss man auch erkennen, wo man was verkehrt gemacht hat und auch sagen, Leute, mit mehr Zeit, wenn das einzige Thema gewesen wäre, was mich in dieser Woche wirklich gedanklich beschäftigt hätte. Und wenn ich einen halben Tag mal drüber nachgedacht, hätte ich vielleicht A, B, C anders gemacht. So haben wir aber X gemacht und X hat sich als falsch herausgestellt. Räumen wir ab und machen jetzt was anderes. Das gehört auch dazu. Also ich würde mir oft ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken wünschen, aber da bin ich nicht der Einzige. Da geht vielen so.
Wir sind immer noch beim Thema Infrastruktur. Nach der sozialen, die physische, die Straßen, die Häuser, die wir haben. Auch das Thema würde ich gerne nochmal andersherum aufzäumen. Also es gibt ja offenbar zwischen den Handelnden, der Stadt, der Verwaltung, auch dem Stadtrat und der Bevölkerung, da massive Diskrepanzen in der Wahrnehmung. Die Frage kam ja gerade und Sie haben gleich reagiert und gesagt, es gibt, also es sieht ja so aus, als passiert nichts, aber es passiert ja das und das und das und das. Wie kommt es dazu, dass tatsächlich das so weit auseinanderragt? Also Sie können viele Straßen aufzählen, die gemacht worden sind, zum Teil gemacht worden sind, zum Teil demnächst gemacht werden sollen. Wir können aber auch genauso viele Straßen aufzählen oder viel, viel mehr, die überfällig sind.
Ja, dem kann ich ja gar nicht widersprechen. Also ich habe ja gerade jetzt mal diese Beispiele, die mir wichtig sind, genannt, weil also klar, dass ich da auch etwas Greifbares dann auch entgegnen muss, um auch klarzumachen, dass meine Kolleginnen und Kollegen da wacker arbeiten. Aber natürlich ist eine unglaublich große Zahl von Straßen im schlechten Zustand. Allerdings, keine Entschuldigung, aber Erklärung, wenn ich über den schlechten Zustand von Anliegerstraßen spreche, muss ich auch immer darüber reden, dass das Sanieren und Modernisieren von Anliegerstraßen in der Vergangenheit beitragspflichtig war. Und wenn man dann die Menschen, die da wohnen, fragt, hört mal, wir machen eure Straße jetzt schön, richtig gut, kostet euch aber so und so viel Euro, dann ist die Begeisterung überschaubar. Und dieses Thema Anliegerbeiträge ist, es wurde vor der Landtagswahl zwar versprochen, die werden abgeschafft, sind aber nicht abgeschafft worden. Es gibt eben entsprechende Förderprogramme oder Kompensationen, die sind aber was anderes als abgeschaffte Beiträge. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe die Wahrnehmung, da bewegt sich noch einiges, aber das ist eine erste Erklärung, warum gerade im Bereich der Anliegerstraßen man bewusst eben zwar im Einvernehmen mit den Leuten, die da wohnen, nichts gemacht hat, oder höchstens mal ein bisschen die gröbsten Löcher geflickt hat, weil das ansonsten auch teuer geworden wäre. Und ansonsten ist es der Finanzsituation geschuldet und dann gab es eine unselige ein unseliges Zusammenwirken, wenig Geld im Haushalt. Daraus ergab sich natürlich über den Daumen, so und so viele Straßen können wir nur planen und umsetzen. Und deswegen brauchen wir auch nicht mehr Leute. Das waren so. Und wenn ich jetzt, das ist das Problem, das habe ich auch erst so richtig verstanden, als ich Bürgermeister wurde. Da hat der Rat nämlich die Mittel für Verkehr, für Straßenbau erhöht. Und dann ist man dann natürlich nachvollziehbarerweise nicht begeistert, wenn so wenig passiert. Und dann nehme ich dann meine Kollegen ins Gebet, die dafür zuständig sind, die Straßen zu bauen. Die sagen, lieber Frank und lieber Herr Stein, ist ja wunderbar, schau mal, ich habe hier zwei Bauleiter für die ganze Stadt. Wir haben jetzt aufgestockt, wir haben zum Glück auch Bauleiter finden können, die qualifiziert sind und die wir dann eingestellt haben. Aber das war ein Grund dafür, dass in den letzten beiden Jahren, das war der Flaschenhals, das Personal, die Straßenbauingenieure im Straßenbau, warum vieles nicht möglich war. Jetzt geht es allmählich besser, aber da habe ich ja gerade genannt, die Projekte, aber ich will das nicht entschuldigen, so beschreiben. Und bis wir aus der Schleife raus sind, das wird noch dauern, gar keine Frage.
Ich wohne 42 Jahre in dieser Stadt und in der ersten Zeit hatte ich den Eindruck, da kam mal ein gelbes Auto von der Stadt und hat mal so eine Schippe genommen, wo Bitumen waren, hat mal ein grobes Loch zugemacht. Aber in den letzten 10 Jahren habe ich keinen mit dieser Schippe gesehen. Das fahren alle drumherum.
Nö, dann schreiben Sie mir eine Mail. Das ist also kein, ja ohne Flachs. Also,
ich bin heute von dem Kreisverkehr von der Ecke Reuterstraße nach Paffert gefahren. Es ist Wahnsinn, wie viele Löcher da sind. Und
in die Straße.
Immer, da muss doch einer mal sagen: Komm, mach da mal wenigstens ein bisschen.
Also wenn diese Löcher nicht gemacht worden wären, hätten wir jetzt ja nur noch Löcher in den letzten 42 Jahren. Und von daher, unsere Straßen, wenn man die anguckt, sieht man ja, das ist ja Flickenteppich.
Also ich sage es zu Folgendes. Erstens, ohne Flachs, ganz ernsthaft, Mail schreiben. Unsere Leute fahren täglich raus und machen genau das. Also aber Flickschusterei führt eben nicht dazu, dass das hält. Und gerade die Straße, die Sie ansprechen, zwischen Reuterstraße und Handstraße, die wird in diesem Jahr völlig neu gemacht. Da gibt es auch wieder Diskussionen. Kann ich jetzt schon sagen, weil die wird natürlich nicht nur von der Oberfläche her dann neue Straße sein und nicht nur gepflegt, sondern wirklich eine neue Straße, sondern sie wird natürlich auch umgestaltet werden. Wenn Sie mit dem Rad am Stadion vorbeifahren, das ist ja eine Höllenfahrt. Das wird zukünftig anders sein. Dafür werden, ich habe die Pläne jetzt nicht ganz konkret vor Augen, aber es ist ja diskutiert und beschlossen worden, das wird auch sich auf die Parkplätze auswirken. Da wird es weniger geben. So. Und ich habe jetzt auch schon die ersten Beschwerdebriefe, wie könnt ihr denn diese Straße verändern? Aber das müssen wir machen. Das ist zum Glück irgendwie im Windschatten, glaube ich, von Laurentius und Straße und Altenberger Domstraße mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Und das kommt.
Also die Zustände unserer Straßen, da kann man ja auch anders machen. Ich finde auch, eine schlechte Straße wird langsamer gefahren. Also
das ist ja auch ein Vorteil. Dann fährt man mit einem Geländewagen, dann kann man da auch mit etwas schneller durchfahren.
Da haben Sie völlig recht. Und deswegen bin ich auch nicht davon überzeugt, die Straßen 1:1 zu sanieren. Die müssen nach der Sanierung anders aussehen. So, und ich freue mich drauf. Das gehört zum Geschäft dazu. Bei jeder Straße, die wir neu machen und verändern, wird es Diskussionen geben. Das gehört aber dazu. Da muss man sich mit auseinandersetzen.
Sind wir denn jetzt an dem Punkt, wo diese Flickschusterei weniger wird, also die notwendige Flickschusterei und die gründliche Sanierung zunimmt? Sie haben ja gehört, gesagt, wo der Flaschenhals war, der ist jetzt zum Teil gelöst. Geld steht auch zur Verfügung. Gibt es da eine Perspektive, dass also mehr saniert wird als verfällt?
Also das ist das Ziel, aber ich will ja, man soll ja nichts versprechen angesichts Ihres eisernen
Gedächtnisses.
Ich gehe davon aus, dass es noch über viele Jahre beides geben wird. Und wenn es uns gelingt, die Relationen zu verändern, ist das ein grandioser Erfolg. Aber ich will dir nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Wir werden die Straße, die ich gerade genannt habe, in diesem Jahr anpacken und wir werden gleichzeitig auch wieder flicken müssen. Was anderes wäre unrealistisch.
Wo gerade bei dem Thema waren, langsamer fahren, wie stehen denn zu Tempo 30? Die Koalition hat ja angekündigt, in diesem Halbjahr noch die Straßenverkehrsordnung zu ändern.
Ja.
Ich glaube, der Wissing wehrt sich noch.
Ja. Also Tempo 30 in der ganzen Stadt.
Also, erstmal darum, dass die Kommunen mehr Rechte bekommen, überhaupt Tempo 30 anzubieten.
Also konkret bezogen auf Schildchen habe ich heute abgezeigt, habe gesehen, gab es ja noch eine Anfrage aus der Politik. Das erste Stück, Tempo 30, wird jetzt in Kürze angeordnet. Fürs zweite braucht es noch die Auswertung von Gutachten. Und warum sage ich das? Sie haben genau den Punkt getroffen. Ich halte es für vollkommen abenteuerlich, dass wir in unseren Städten nicht selbstständig entscheiden dürfen, wo wir Tempo 30 vorgeben, sondern dass wir aufgrund von Verwaltungsvorschriften zum Straßenverkehrsrecht, die den Geist der 80er Jahre atmen, nicht frei sind, sondern mit gewaltigem Gutachtenaufwand darlegen müssen, dass es aus Lärmschutzgründen oder weil es Unfallschwerpunkte sind, Tempo 30 dass es notwendig ist. Also es gibt ein Regelausnahmeverhältnis und Tempo 30 muss begründet werden. Das halte ich für komplett falsch. Und wenn ich dann noch höre, ja, Herr Stein, pass mal auf, so ein Auto, den Motor, den hören Sie sowieso erst ab 50 oder so und die rollen heute so langsam, die hören Sie gar nicht. Also Lärmschutz ist überhaupt kein Argument für Tempo 30. Das mag ja sogar sein, ich weiß es nicht. Aber Tempo 30 entspannt. Tempo 30 führt dazu, dass ich mich auch, und zwar flächendeckend, darauf außer Durchgangsstraßen, ja, nicht überall Tempo 30, aber da, wo es sinnvoll und gewünscht ist, führt es dazu, dass die Leute sich darauf einrichten können, sowohl die Fußgänger und Radfahrer, aber auch die Autofahrer. Wenn ich von Schildchen in die Stadtmitte fahre, ich weiß nicht wie oft, aber in Katterbach an der Schule, ich übersehe das manchmal und denke, oh Mann, du Dussel, du musst hier 30 fahren. Und dann mache ich. Warum passiert das vielen Menschen? Weil mal ist 30, mal ist nicht 30. Wenn es durchgehend ist, dann hat man sich dran gewöhnt. Und ich finde, dass Herr Wissing sich da bewegen sollte. Ich finde ohnehin, dass die FDP sich hier und da bewegen sollte.
Ja. Wobei die Katterbachstraße ja eine Durchgangsstraße ist.
Ja, da haben Sie recht, aber da würde ich Tempo 30 trotz Durchgangsstraße akzeptieren. Ich persönlich als auch Autofahrer. Ich
war ja auch mal Tempo 30 bis auf wenige wichtige.
Ja, und wissen Sie, genau das ist aus meiner Sicht das Problem. Ich weiß, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, aber mal 30, mal nicht, dann ist man doch in Gedanken und so weiter. Ich persönlich. Aber wie gesagt, die Beschilderung auf der Kempener Straße, die wird wahrscheinlich exakt diesen Vorschriften entsprechen.
Ja. Ich habe da eine Frage. Gerade ist eine Baustelle am Ortseingang, wenn man von Leverkusen kommt. Da wird irgendwo gebuddelt.
Welche Straße,
Oliver? Leverkusener Straße. Ja. Hm? Wenn man dann reinkommt, da ist jetzt gerade eine Ampel wegen der Baustelle eingerichtet. Und jetzt stehen die Autos gerade vor Schildchen, wenn man nach Schildchen reinfährt. Schön 10, 15 Autos in der Schlange. Dann fährt man auf einmal in Schildchen rein. Die Kreuzung ist frei, zumindest von dieser Seite. Und man kann auf einmal wunderbar ein Schildchen sich bewegen ohne Stau. Kann man nicht so eine Zugfahrtsregelung, kann man die nicht
verstehen? Also ich weiß...
Den Stau nach Schlebuch verlegen.
Nee, der steht dann im Wald. Ne? Das ist ja auch ein riesenlanges Waldstück. Dem Autofahrer, dem ist es eigentlich egal, stehe ich hier im Wald, oder stehe ich oben an der Kreuzung.
Ne? Die stehen dann...
Im Schildchen hat man auch immer wunderbare Atmosphäre. Ne? Da stehen keine Autos, alles voll. Und man kommt total gut durch Schildchen auf einmal durch.
Die stehen dann alle in Hummelsheim und gucken sich die Landschaft an. Ja, also ich weiß, es ist schon was her, da hatten wir ja bei der Kreishandwerkerschaft eine große Informations- oder Diskussionsveranstaltung zu dem zweiten Abschnitt, der ja da daran angrenzt. Das sind ja die sogenannten Pförtnerampeln. Ne? Es ist diskutiert worden. Am Ende gab es Argumente, die ich aber jetzt nicht spontan reproduzieren kann, warum man das nicht weiterverfolgt hat. Ist das mal von der Fachverwaltung abschließend beantwortet worden? Ansonsten müssten wir uns das nochmal ansehen.
Ich weiß nur, dass es die Überlegung gibt. Jetzt sind die Kollegen in der Verwaltung, das haben wir im Bürgerverein auch schon mitgekriegt, die sind schwer belastet. Ne? Und die arbeiten an Schildchen, wissen wir auch. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was sie wohl mitbearbeiten.
Okay.
Ne? So was wie Zuflussregelung.
Also ich kann das gern nochmal recherchieren und würde es mir in Watzlawick sagen oder mitteilen. Dann können Sie es ja, wie auch immer, an die, die es wissen möchten, transportieren. Sympathisch ist mir das.
Es gibt ja ein probates Beispiel, wo das funktioniert hat, so eine Regelung. Hier 100 Meter in die Richtung, in der Laurentiusstraße. Da konnte man ja die Straße sehr schnell und sehr einfach beruhigen, die Laurentiusstraße. Mit gewissen Auswirkungen in anderen Bereichen. Ich finde die Laurentiusstraße deshalb auch nochmal interessant, weil das ja so ein Fall ist, an dem man vielleicht auch mal bestimmte Sachen analysieren kann. Was ist da eigentlich schiefgelaufen, was hätte anders laufen können? Was für Folgerungen ergeben sich jetzt daraus? Ist die Laurentiusstraße, so wie sie jetzt kommen soll, als Fahrradstraße, ich mache es mal in Anführungsstrichen, für Sie eine gute Lösung?
Ja, also ich persönlich kann damit nicht nur sehr gut leben, sondern es ist für mich, wäre für mich auch eine gute Lösung unterstellt. Es funktioniert so, wie es jetzt vom Grundsatz her auch beschlossen wurde. Und es ist ja dann eine interfraktionelle Arbeitsgruppe eingerichtet worden. Und das werden bestimmt interessante Diskussionen. Aber ich sage Ihnen auch, warum ich das für eine gute Lösung halte. Nämlich das, was auf dem Papier möglicherweise in sich vielleicht schlüssig war, wobei das Thema Tiefgarage vom Marienkrankenhaus war ja auch auf dem Papier nicht gelöst, hat sich in der Realität als nicht tragfähig erwiesen. Und zwar zum einen einfach der Abfluss über die Buchmühle war nicht nur, wie man sich das vielleicht erhofft hatte, gering, um nicht zu sagen homöopathisch, sondern war sehr intensiv. Und ich gehe morgens immer, wenn es eben geht, zu Fuß von Heidkamp ins Rathaus und dann auch gerne über die Fernbergstraße. Und dann bin ich da immer hergegangen. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich gesehen, dass Autofahrer anhielten, links spingsten, da ist die Tiefgarage, da will ich rein, geguckt haben, mein Navi hat auch keine Idee und sind die da reingefahren. Und das ist natürlich brandgefährlich, mit dem Fahrrad da runterfahren. So, aber der wesentliche Punkt, das sind jetzt alles fachliche Fragen und ich bin ja als Bürgermeister auch kein Verkehrsdezernent, dafür gibt es ja auch Fachleute und ich will das nicht für mich in Anspruch nehmen, ist ein Verkehrsplaner zu sein. Aber daneben habe ich andere Dinge wahrgenommen, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Zum einen meine Kolleginnen und Kollegen, und zwar die aus dem Ordnungsamt. Nicht die geplant haben, die haben natürlich auch in Bürgerversammlungen ordentlich was auszuhalten und da sind auch Dinge passiert, die man in keiner Weise akzeptieren kann. Sachliche Diskussion ist das eine, aber Beschimpfung von Kollegen und Kolleginnen, die ihren Job machen und Dinge umsetzen, die politisch beschlossen wurden, dafür zu beschimpfen und anzugehen, das gehört sich nicht. Aber insbesondere die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ordnungsamt, die draußen ja wirklich face-to-face sozusagen auch ihre Haut zum Markte tragen, haben unglaublich viel aushalten müssen. Und es war in einer Eskalationsspirale, die war nicht gut, die war für die Menschen nicht gut, sie war aber nach meiner Überzeugung auch nicht für das Ziel der Verkehrswende gut. Und ich bin ja selbst Mitglied des ADFC, deswegen nehme ich mal heraus, da auch etwas zu sagen. Der ADFC hat dann ja gesagt, ja, an der Diskussion haben wir uns nicht beteiligt. Die war uns zu kontrovers und zu rustikal und irgendwie, ja, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt, kurz und gut. Ich bin der Auffassung, dass es Situationen gibt, in denen ich als Bürgermeister auch die Verantwortung habe, darauf zu sehen, was hält eine Stadtgesellschaft aus. Und ich bin, natürlich bin ich der Bürgermeister, bin ich der Kandidat der politischen Kräfte gewesen, Grüne, SPD und FDP, die mich seinerzeit nominiert haben und für mich geworben haben. Aber mit der Wahl bin ich Bürgermeister dieser Stadt und nicht nur Bürgermeister einer politischen Ausrichtung, erst recht keiner Ideologie. Und wenn ich persönlich, das war meine Aufgabe jedenfalls so, wahrnehme, dass die Spannungen in einer Stadt, Gesellschaft ein Maß annehmen, das wichtigen Themen schadet und das Menschen schadet, komme ich irgendwann zu dem Punkt, wo ich mir überlegen muss, machst du jetzt weiter oder ziehst du jetzt auch eine Reißleine in der Gesamtverantwortung? Das war die zweite Reißleine, die Lorenzenstraße, die erste war Stadthaus und ich kann Ihnen sagen, da grübelt man öfters drüber, das war nicht nur ein Nachmittag, das waren ein paar Nächte, die mich das auch in Anspruch genommen hat, aber unterm Strich, wenn das so realisiert wird, wie es jetzt der Mobilitätsausschuss beschlossen hat, halte ich das für eine gute Lösung, weil es eine gravierende Verbesserung bringt und weil es den Frieden in der Stadtgesellschaft nicht überstrapaziert. Und ein letztes, ich habe vor unserem Rathaus gestanden, da war ich gerade neu im Amt, da war das alles noch wie in den Jahren davor. Und da kamen Radfahrer die Lorenzstraße runter, wurden unten von einem freundlichen Polizeibeamten angehalten und verknollt. Und vor unserem schönen Rathaus standen keine Fahrräder und Blumenkübel, sondern Autos. Und das sind Dinge, die mein Herz erwärmen. Ich glaube, wir haben da schon einiges erreicht.
Zu dem Punkt habe ich jetzt drei Wortmeldungen. Geht es wirklich um die Lorenzstraße? Bitte, Herr Hinz.
Also ich habe es sehr begrüßt, dass man die Lorenzostraße jetzt mit dem Fahrrad befahren kann, weil es einfach der für mich der Weg in die Stadt ist. Diese Testphase, die dann lief, da allerdings habe ich mich wirklich gefragt, ist das jetzt Absicht, etwas zu verhindern? Ist da überhaupt eine Problemlösungsbereitschaft? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe genau wie Sie auch oft Autos beobachtet, die ratlos davor standen, so nach dem Motto, wo soll ich jetzt hin? Aber wäre es doch lösbar, denke ich. Ich meine, es soll ja jetzt einen neuen Vorschlag geben. Ich bin vielleicht nicht auf dem allerletzten Stand, aber man könnte es eigentlich regeln, wie oben in der Hauptstraße, Überholverbot von Radfahrern. Da könnte man einen ziemlichen Frieden, glaube ich, herstellen.
Heinz, wir sind einer Meinung.
Also der Stand der Dinge ist, es bleibt im Prinzip so, wie es jetzt ist, nur mit einer besseren Fahrbahndecke und sauberen Markierungen, Beschilderung, wie ich das ganz kurz
anfassen darf. Das scheint darauf hinaus.
Das heißt also eine Fahrradstraße, die aber keine Verkehrsdämpfung hat. Man kann also mit dem Auto nach wie vor durchfahren. Zum Marienkrankenhaus, aber eben auch bis zur unteren Straße.
Es gibt eine schöne Formulierung, die lautet, der Autofahrer ist in der Fahrradstraße Gast. Und der Gast muss sich eben so benehmen, wie es dem Gastgeber genehmt.
Wenn das nur nicht tut, dann kriegen die Ordnungshüter wieder ein Problem. Bitte.
Ja, also dass das jetzt Laurentiusstraße als solches ein Farce war, das wissen wir wohl alle und mittlerweile eigentlich auch eine Lachnummer. Ich war selbst in der Volkshochschule, als es um dieses Thema ging, weil mich das wirklich als Fahrradfahrerin und in meinem Umfeld sind auch einige sehr interessiert hat. Und ich frage mich aber dennoch, warum muss es so weit kommen? Also warum, man hat das Gefühl, als Fahrradfahrer, man wird jetzt nochmal vorgeführt. Ne? Man hat irgendwie eine Testzeit, ich glaube, die war 3 Monate oder 6 Monate angesagt. Nach 3 Wochen macht man Schicht oder 2 oder wie auch immer. Und man denkt so, was ist da los? Hätte man das nicht im Vorfeld schon mal ein bisschen besser beleuchten können? Mit Fachleuten, die es ja offensichtlich auch gibt in der Stadtverwaltung in Bezug auf diese Planung. Die waren ja auch vor Ort, einige Personen. Da bin ich jetzt ein bisschen ratlos und stehe da so, toll, vielleicht passiert es ja demnächst nochmal mit einer anderen Straße oder so. Ne? Und dann zeigt man irgendwie erst so ein bisschen, ja, wir wollen ja was. Und nach 2 Wochen wird wieder Schicht gemacht und dann verläuft es im Saal. Als Bürgerin bin ich da jetzt ein bisschen ratlos.
Bitte, gerne. Darauf würde ich wirklich gerne gleich antworten. Aber erstmal bitte.
Also ich fand auch ein bisschen, die Leute brauchen auch ein bisschen Zeit, um sich in die Situation zu gewöhnen. Ehrlich, ich bin da einmal reingefahren und das nächste Mal, also mit dem Auto dann, und das nächste Mal kannte ich die Alternative. Ich bin ja jetzt auch in der Stadt kundig und das sind ja die meisten. Also, mir ist auch ein Taxifahrer, ich bin dann zu Fuß durch die Lorenzostraße, der hat fürchterlich geschimpft, aber der findet sicher einen alternativen Weg. Hätte man das nicht einfach nur 2 Monate aushalten können und mal probieren? Ich
fand die noch. Ja, dann lassen wir erstmal die erste zu Wort kommen.
Dann machen wir jetzt mal eine schnelle Runde, Herr Fülster, von nun. Jetzt nochmal, also wirklich, wenn es zu dem Punkt ist, und dann können wir das dann gesammelt beantworten.
Ich wollte auch nur nochmal den Punkt verstärken, dass man eigentlich Lorenzostraße wunderbar als Einbahnstraße nutzen kann mit Fahrradweg mit einem gegenläufigen Fahrradweg.
So wie es jetzt ist.
Ja, ich war letztes Wochenende in Brüssel. Da sind alle Städte, alle Straßen in der Innenstadt sind eigentlich so wie die Lorenzostraße. Und da ist es üblich, überall üblich, dass eben in den Einbahnstraßen ein Gegenverkehr möglich ist. Mit einer richtigen Aufzeichnung eines Fahrradweges auf der Straße, gut sichtbar und auch entsprechende Schilder, wie an der Hauptstraße, läuft alles prima.
Aber der Kern der Frage war ja, warum ist das an der Lorenzstraße so gelaufen, wie es gelaufen ist und warum hätte man es nicht besser machen können?
Ich glaube, man hat das Ziel zu hoch gesteckt.
Das kann Herr Steinreich beantworten.
Also eine Frage geht eigentlich in die Richtung, wie Sie eben geschrieben haben, Herr Stein, dass Ihre Mitarbeiter so massiv tangiert worden sind, angegriffen worden sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der Shitstorm, der um diese kleine Straße entstanden ist, wir reden von 200 Metern, ich glaube, wir haben 400 Kilometer Straße in der Stadt, 200 Meter, da soll jetzt mal der Autofahrer Gast sein, da hat es ja eine Reaktion gegeben. Ich habe das überhaupt nicht nachvollziehen können, was bei den Bürgern los ist. Haben Sie da eine Erklärung dafür?
Gut, das sind jetzt aber 2 Fragen. Die eine Frage war...
Ja, ich merke mir die Fragen. Das passt alles zusammen.
Ja, ja, ich möchte es nicht verbessern. Also fangen wir mal erstmal mit den Antworten bei den Fragen bei den Damen an, bevor wir dann zum Shitstorm kommen.
Also, Entschuldigung, also warum? Ich habe ja gerade gesagt, dass wir hin und wieder auch was verkehrt machen. Oder vielleicht Dinge nicht so konsequent intensiv durchdenken, dass wir erkennen, wie sie sich entwickeln werden. Und also ich kann dazu sagen, die wirklich engagierten und tollen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, die diese Variante dann entwickelt haben, die haben das nicht getan, um der Sache zu schaden, sondern die hatten wirklich, waren in dem Moment der festen Überzeugung, das kann funktionieren. Und jetzt wird bekanntlich das Leben vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Im Nachhinein würde das, glaube ich, in der Verwaltung auch niemand mehr so machen. Aber wir haben es halt getan. Und dann stellt sich dann die Frage, wie geht man damit um? Und das ist dann letztlich eine Frage, ja, dafür bin ich halt Bürgermeister und Chef von dieser Verwaltung und habe gleichzeitig auch die Aufgabe, zumindest mich darum zu bemühen, dass, wie soll ich das ausdrücken, gesellschaftlicher Frieden, hört sich so pathetisch an, dass uns hier die Relationen nicht verloren gehen. Und Sie haben völlig recht, 200 Meter Straße und dieses Gedöns war in einem völligen Missverhältnis. Aber es war dann so gegen die Fahrradfahrer und es schaukelte sich wirklich sehr unangenehm hoch. Und dann habe ich mir persönlich, da kann man auch komplett anderer Meinung sein, bin ich zu der Einschätzung gekommen, es wäre, der Verkehrsversuch wäre bis zum 20. März gelaufen. Wäre der zu Ende gewesen. Wenn wir das jetzt so lange noch laufen lassen, wird das zu einer Eskalation führen, die der Bedeutung dieser paar hundert Meter nicht entsprechen und die letztlich dem Anliegen der Verkehrswende deutlich mehr schaden als nützen. Das war jetzt auch keine nur verkehrsfachliche Betrachtung, die habe ich natürlich auch versucht und angestellt, aber es ging mir letztlich auch darum, der Aufgabe, so wie ich es interpretiere, das mag man ganz anders interpretieren, die ich habe als Bürgermeister, der halt eben auch der ganzen Stadt verpflichtet ist, darauf zu achten, dass wir hier zwar uns die Köpfe heiß reden, aber nicht die Köpfe einschlagen. Und das war jetzt für mich, wenn ich ehrlich bin, ein wichtiger Aspekt. Ansonsten, das ist ja jetzt schon Tiefenmassenküchenpsychologie, wie immer Sie das nennen, ja, das ist im Bergischen Gladbach, ich glaube, das kann man so sagen, ohne irgendjemandem auf die Füße zu treten, noch ein extrem dickes Brett, was zu bohren ist. Das hat was mit tradierter Mentalität zu tun. Ich selbst bin auf dem Land aufgewachsen, noch ein bisschen weiter, hier im Bergischen, in Engelskirchen, früher Rheinisch-Bergisches, dann zwangsweise Oberberg. Und in meiner Jugend gehörte es zum Erwachsenwerden dazu, mit 16 den Führerschein und ein Moped, mit 18 den Führerschein Klasse 1 und 3 und ein Auto oder Motorrad. Und es gehörte dazu, wer kein Auto hat und keinen Führerschein, ja, das waren dann komische Leute. Also so, und das muss man, ich will das nicht entschuldigen, aber ich versuche mir das so zu erklären. Und so ist meine Generation und die, die noch ein bisschen älter sind, aufgewachsen. Ich sehe es bei meinen Kindern, die Anfang 20 sind, komplett anders. Meine Tochter hat keinen Führerschein und irgendwie auch gar keinen Drang dazu. Ich weiß nicht, vielleicht macht sie mal irgendwann einen. Aber das ist anders. Und es ist halt so, wir Babyboomer, wir sind ja die allermeisten. Und die Mentalität, mit der viele von uns aufgewachsen sind, die legt man nicht so einfach ab. Und vielleicht einfach mal erzählt, ich mache ja viele sogenannte Bürgersprechstunden. Es gibt welche im Rathaus, also in der Stadtmitte, in Bensberg und bei Himmel und Erde in Schildchen mache ich die. Da muss man sich anmelden und sagen, worüber man reden will. Und es gibt aber auch im Markt in der Stadtmitte, in Bensberg, in Refat machen wir es, einfach offen. Da stellen wir so ein Zelt hin und einen Biertisch und ein kleines Plakat, damit die Leute sehen, wer da sitzt und dann kommen die. Und das erlebe ich schon, dass relativ viele Senioren und Senioren, das ist ein erheblicher Anteil dieser Bürgersprechstundenansprachen, mich ansprechen, mit mir darüber reden, wie wichtig das Auto für sie ist und wie emotional das auch ist. Dass, ja. Damit muss man umgehen.
Ja, darf ich ganz kurz antworten? Also ich bin auch ehrenamtlich in der Autothek tätig und deswegen kenne ich das Klientel von Menschen, die mit dem Auto vor die Tür fahren wollen, müssen und vor allen Dingen seit Jahrzehnten gewohnt sind, das genau zu tun. Und es ist natürlich so, jeder hat einen anderen Wunsch, Bedürfnis, Anspruch, however. Nur es geht ein Miteinander, es geht nur
absolut
ein Miteinander. Völlig richtig, und da wünsche ich mir auch von der Stadt, auch seitens von der Stadtverwaltung, einfach nochmal ein bisschen mehr für die Bürger, sag mal so Werbung, ja, miteinander zu mobilisieren. Ja? Also die Leute, die mit dem Auto sind, Rücksicht zu nehmen auf die Radfahrer, die Fußgänger und andersrum genauso.
Ja, ich würde das gerne noch mal ein bisschen zuspitzen. Diese Nutzungskonflikte zwischen Radfahrern und Autofahrern oder Fußgängern und wird es bei vielen, vielen anderen Projekten geben. Sie haben ja vorhin gesagt, auch selbst bei der Paffratterstraße zum Beispiel. Haben Sie jetzt nicht einen gefährlichen Präzedenzfall geschaffen, indem Sie eben eine für richtig angenommene und mit einem vernünftigen Versuch begründete Regelung sehr, sehr schnell abgebrochen haben? Wie die Stadt ja insgesamt auch zum Beispiel den Versuch, die Parkgebühren zu erhöhen, sehr, sehr schnell abgebrochen hat. Sind das nicht Dinge, wo man sieht, mit der Verkehrswende wird es vielleicht auch nicht so ganz ernst gemeint?
Einspruch, euer Ehren. Also zum einen, ich vertrete nicht die Auffassung, dass es ein guter Versuch war, sonst bin der Auffassung, der hat sich nicht bewährt. Das war also kein guter Versuch. Das ist nicht eine Kritik an den Kolleginnen und Kollegen, die das konzipiert haben, sondern die Erkenntnis, die ich persönlich gewonnen habe, die ich aber, wenn ich mal mir vor Augen halte, dass der zuständige Ausschuss das einstimmig dann auch beschlossen hat, ja offenbar nicht ganz alleine habe. Das Zweite...
Der Ausschuss hat beschlossen, den Versuch vorzuziehen, anstatt ihn hinterher zu machen. Das war ja der Punkt, über den dann gestritten und abgestimmt
wurde. Ich meine, dass ein
Verkehrsversuch sinnvoll ist bei so einer Sache, ist ja, glaube ich,
unstrittig. Ja, nein, ich meinte auch einen anderen Beschluss, nämlich der einstimmige Beschluss, den Verkehrsversuch zu beenden. Das haben die einstimmig. Das haben alle...
Im Nachhinein, ja.
So. Gebühren. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Die Gebührenerhöhung war ausgelöst durch die im Herbst noch ganz eindeutig vorgegebene Umsatzsteuerpflicht der Parkgebühren ab dem 01.01.2023. Der in Fachkreisen berühmt-berüchtigte § 2b Umsatzsteuergesetz. Und der Bundestag hat in der letzten Sitzung vor der Winterpause diese Regelung um 2 Jahre in die Zukunft verschoben. Und die Vorlage, die Verwaltung gemacht hatte, diente zur Kompensation der Steuerbelastung. Und als dann die Steuerbelastung wegfiel...
Das ist nicht richtig.
Es war ein bisschen mehr drin, da haben Sie recht.
Ungefähr das Dreifache.
Na, so viel war es nicht.
Das Dreifache? Also etwa deutlich mehr. Gut. Und es war ja auch ein Lenkungseffekt beabsichtigt
von der Koalition. Das ist richtig. Und die Koalition hätte es ja auch beschließen können. Ich bin ja nicht der Rat. Aber wir sind in der Verwaltung zur Einschätzung gekommen, der Impuls ging von der Steuerpflicht aus. Und wenn die Steuerpflicht wegfällt, ist es eine reine fiskalische, meinetwegen auch impulsverbundene Maßnahme. Und ich will ja auch gar nicht dagegen argumentieren, dass wir an den Parkgebühren jetzt mal wieder was machen. Im Laufe des Jahres, meinetwegen mit Blick auf den 24er Haushalt, bin ich ja gar nicht dagegen. Aber in dem Punkt war es aus meiner Sicht richtig, das wieder einzusammeln, denn sonst der Vorwurf im Windschatten einer dann ausgefallenen Steuererhöhung, die Gebühren zu erhöhen, das ist schwer zu erklären. Der Politik wäre es ja unbenommen gewesen zu sagen, lieber Bürgermeister, wir rechnen die Steuererhöhung raus, der Rest bleibt. Und ich weiß ja auch, darüber wird diskutiert. Und ich will das offen sagen, beispielsweise bei wir haben ja keine Anwohnerparken in der Stadt, sondern es gibt auch bestimmte Ausnahmegenehmigungen, die es denen, die in Bereichen wohnen, in dem Parkraumbewirtschaftung stattfindet, dass sie dann eben kein Ticket ziehen müssen. Und die sind sehr preiswert. Also da wäre ich absolut der Meinung, dass man daran was machen kann. Man muss ja nicht wie in Köln und Düsseldorf direkt auf 400 € gehen, aber da wäre ich sofort dabei. Und ich gehe mal davon aus, dazu wird es auch neue Anläufe geben.
So, die Zeit schreitet massiv voran. Wir hängen immer noch beim Radverkehr fest, wie so oft. Haben aber noch die Themen Wohnungsbau oder auch Klima vor der Brust. Wenn sie ganz kurz ist und wenn die Antwort auch genauso kurz fällt.
Also, Verkehrswende, denke ich, beschränkt sich ja nicht nur sozusagen auf die Förderung des Radverkehrs, sondern ein bisschen mehr. Und da würde ich gerne noch mal wissen, sozusagen, wie, und man sollte das vielleicht auch nicht auf die Laurentiusstraße sozusagen verengen, denn der Stadtbad besteht ja aus die 4 großen Ortsteilen sozusagen, wo auch überall Notwendigkeiten der Förderung des Radverkehrs bestehen, ob das jetzt Schulradverkehr oder andere Radverkehre sozusagen ist. Und mich interessiert noch mehr sozusagen noch das Thema Verkehrswende, was öffentlicher Personennahverkehr ist und Förderung ist und wenn wir damit vielleicht rechnen können, wie das mit dem Ausbau der Bahn vorangeht, weil das ja auch ein großer Punkt ist sozusagen, um Straßenverkehr zu entlasten und zu reduzieren.
Ja.
Das könnten wir abkürzen, weil es ja eigentlich nicht zuständig ist, die Kommune dafür.
Ja, die Bahn, da hängt, das ist nicht so
einfach. Bei der S11, da hängen die, glaube ich, an einer ziemlich langen Leine.
Ja, aber lieber
bei den Bahnen, ein bisschen schon. Bei den Bussen ist es der Kreis. Ja, kann die Stadt da drucken?
Also wir haben, was das Thema ÖPNV angeht, drei Dinge, die mir jetzt spontan einfallen. Das eine, aber das ist sicher dann die noch entfernteste Zukunftsmusik, die Nutzung des Bahndamms für Rad- und ÖPNV. Das ist nach wie vor die Zielsetzung und Ragnar Megenda ist auch an dem Thema dran. Und es geht jetzt auch um die Frage von Eigentumserwerb und von planerischen Ausweisungen. Aber das ist sicherlich etwas, wo wir noch eine gewisse Geduld brauchen. In S11 sind zwei Planfeststellungsverfahren im Prozess. Das eine ist für den Bahnhof. Das liegt zur Genehmigung beim Eisenbahnbundesamt, also bei der zuständigen Behörde. Und das für den weiteren Verlauf, ich meine bis Höhe Zoobrücke, ist jetzt auch eingeleitet worden, findet statt. Und ich soll mal sagen, das seid ihr ja gar nicht, aber wir haben unglaublich viele Schnittstellen im Bereich Bahnhof, Tannenbergstraße, Buchhornstraße, Buchholzstraße. Also da haben wir schon, da sind wir schon gefragt. Sehr gefragt sind wir auch beim Thema Linie 1. Und da wir ja gerade schon die Vergangenheit bemüht haben, will ich es mir auch jetzt mal erlauben. Ich habe in dieser Wahlkampfzeit unter anderem auch ein bisschen dafür geworben und ein paar Spots veröffentlicht, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn wir die Fortführung der Linie 1, die ja als schienengebundene klassische Straßenbahntrasse nicht kommen kann, weil sie komplett unökonomisch ist. Und die ganzen Vergleichsberechnungen, Rentabilitätsberechnungen auch immer zum gleichen Ergebnis geführt haben. Stattdessen eine Trasse für einen Shuttle, perspektivisch autonomen Shuttle, zu ermöglichen. Und zwar mit einem kleinen Tunnel, dann am Kardinal-Schulte-Haus vorbei, Richtung Technologiepark Molsfeld und gerne auch noch weiter. Und das hat jetzt der Kreis, beim Kreistag in den entsprechenden Fachgremien ist das vorgestellt worden. Die Rentabilität ist positiv bewertet worden. Und das ist jetzt das, das Konzept, das weiterverfolgt werden sollte. Ich persönlich bin der Auffassung, wir sollten Seilbahnen und alle möglichen anderen Dinge jetzt zu den Akten nehmen, sondern dieses Konzept weiterverfolgen. Es hat den großen Vorteil, dass auch wichtige Akteure aus der Wirtschaft, die dort ansässig sind, das richtig gut finden. Und es wäre wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, so ein modernes Verkehrsmittel hier entsprechend auch vorweisen zu können. Und wenn Sie mich fragen, was hat denn die Stadt damit zu tun? Wir müssen dann am Bockenberg in diesem Bereich unterhalb von VPH und Miltenie entsprechendes Planungsrecht schaffen, um diese Trasse abzusichern. Und der Beschluss, ich meine, es wäre der Kreistag gewesen oder Kreisausschuss, jedenfalls der Kreispolitik, dass man diesen Weg jetzt unterstützt, war wirklich sehr wichtig. Und neben der Schuhbaugesellschaft war das die zweite Sache, die ich mir erinnere, die ich in dem Wahlkampf vorgetragen habe und wo manche Leute gesagt haben, ja, der spinnt jetzt rum, ist halt Wahlkampf, erzählt ein paar Geschichten. Und ich bin richtig glücklich, dass sich das so entwickelt hat.
Ich habe auch noch mal eine kurze Frage. Ja, bitte. Ganz kurz. Ich war Anfang 2019, ja. Februar war ich im Bundestag. Mhm. Und da war der jetzige auch Abgeordnete von mir, ich glaube, auch schon im Amt. Und da habe ich gefragt, wie es ausschaut bezüglich S11. Ja. Und da hat er mir gesagt, Anfang 2019, dass sie jetzt anstreben, ein zweites Gleis zu bauen. Aber das ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Ich wollte nachfragen, was denken Sie oder wie schätzen Sie es ein, eventuell wie lange es noch dauert?
Also wann wird das zweite Gleis eingeweiht und das ist durchgeschnitten? Das ist eine spannende Frage.
Da auch die VHS sich weigert, präzise Jahreszahlen zu sagen, kann ich das natürlich auch nicht machen. Aber Hermann Josef de Broeke hat das völlig richtig beantwortet. Und das zweite Gleis wird kommen und auch die Diskussion über den Bereich im sogenannten Thielenbruch, wo es eben ökologisch Diskussionen gab, ist nach meiner Wahrnehmung jetzt, die Schlacht ist geschlagen und zwar im Sinne von zweites Gleis kommt. Und also, ich weiß nicht, Herr Batzelbeck,
ob Sie... Jahrzehnt? Also, wenn wir nicht Jahreszahlen nennen können.
So, jetzt sage ich mal was, dieses Jahrzehnt. So.
Dieses Jahrzehnt. Gut, ja, das wird spannend.
Sie dürfen es archivieren und mich dann...
Ich glaube, in diesem Fall ist die Prognose-Range so breit, dass ich, glaube ich, darauf niemand festnageln würde.
Ja. Aber es wird die Frage ist noch, absolut berechtigt.
Aber es wird noch einige Jahre dauern.
Das ist Ihnen bestimmt auch schon so gegangen. Alle, die schon mal oder schon öfters in Delbrück gestrandet sind, wünschen sich sehnlichst.
Großer Applaus hier am Tisch. So, wir haben jetzt noch die Themen Klima und Wohnen. Herr Hinz, stellt Ihnen eine Frage dazu. Klima.
Ich bemühe mich auch schnell zu sein. Der Flächennutzungsplan sieht ja einen nicht unerheblichen Zuwachs an Gewerbe- und Wohnbauflächen vor.
Hypothetisch?
Verkehrsflächen sind einbezogen. Wir haben gleichzeitig natürlich einen Verlust an Freiflächen. Wir haben mehr Menschen, wir haben mehr Emissionen, wir haben mehr Verkehr.
Also wir könnten haben.
Wir könnten haben, ja, ja.
Also im Konjunktur.
So. Allgemein gilt, wir haben weiterhin einen CO2-Zuwachs, wir haben einen Zuwachs auch an Spritverbrauch, was ich nicht begreife. Wie soll da ein Stadtklima überstehen oder verbessern werden?
Hans, ich habe von Leuten erzählt bekommen, die da irgendwie Zugang hatten, dass Angela Merkel als Bundeskanzlerin, die ja eine Biografie im Osten unserer Heimat hat, oft gesagt hat, die Wahrheit ist konkret, Genossen. Das hat sie wohl im Kabinett hin und wieder gesagt. Deswegen meine Gegenfrage, welche Flächen meinen Sie? Denn ich teile eigentlich gar nicht die Wahrnehmung oder die Einschätzung, dass der FNP so unglaublich offensiv neue Flächen vorsieht. Welche meinen Sie denn?
Das ist ja gerade, wir haben ja einen generellen Zuwachs. Also ich versuche ja nur einfach, wir können ja auch Zanders nehmen, wir haben ja auch bei Zanders natürlich Arbeitsplätze, wir haben mehr Leute, wir haben mehr Verkehr. Ich mache mir oder versuche mir noch einen Kopf zu machen, wie kann man denn bei dieser Entwicklung gleichzeitig versuchen oder eigentlich die Absicht umsetzen, auch das Stadtklima zu verbessern.
Ja, also
das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe.
Genau, wir nehmen es auf den zweiten Teil der Frage, mit mal unabhängig vom Flächennutzungsplan. Was ist die Strategie der Stadt, beim Stadtklima voranzukommen?
Ja, also das war... eine super Frage, deswegen, ich gucke mal auf die Uhr, ich würde da wirklich gern drauf antworten. Also, Stadtklima, zwei Dinge, wir reden ja über zwei Dinge, die miteinander sehr viel zu tun haben. Das eine ist Stadtklima, örtliche Emissionen, Feinstaub, Hitze und so weiter. Da sind die Kollegen dran, entsprechende Konzepte, die sind in der Erarbeitung, was Hitze angeht. Hitzekonzept, wie gehen wir damit um? Im Moment läuft auf unserer Website, schauen Sie es mal an, eine Umfrage, wo sind kühle Orte? Wir wollen nämlich auch den Menschen Rat geben, wo können die, wenn es so richtig heiß ist, hingehen? Gut, mir fällt sofort die Strunde in Richtung Herrenstrunden ein, aber es gibt noch andere, die hart und so weiter. Das ist eine örtliche Emission. Das ist das eine. Das andere ist Klimaschutz. Das hängt miteinander zusammen. Wenn ich jetzt die größte, zweimal 2.900, 2.900 Arbeitsplätze, 2.900 Menschen da wohnen, Zanders ansehe, Zanders wird die erste nachfossile Konversion sein. Was meine ich damit? Wir haben hier in der Region mit der neuen Bahnstrecke in Opladen ungefähr doppelt so groß wie Zanders und Steinmüller. Da weiß ich ehrlich gar nicht genau, wie groß das war, aber kommt mir auch sehr groß vor. Das waren klassische fossile Konversionen, bedeutet auf Deutsch, dort ist die Energieversorgung mit Öl, Gas, mit Gas, Blockheizkraftwerken, meinetwegen noch ein bisschen Pellets, aber im Wesentlichen mit Gas und fossiler Energie gestaltet worden. Ich war selbst in Opladen bei der Bahnstadt dabei und erinnere mich noch gut an eine sehr kontroverse Diskussion mit einem russen Bauträger, der hat da einen Teil bebaut mit Reihenhäusern. Würde man heute architektonisch auch nicht mehr so machen und auf Zanders reden wir nicht über Reihenhäuser, aber ich erzähle ich deswegen, weil der hat gesagt, hören Sie mal, Herr Stein, wenn ich da bauen soll und Sie sagen mir aber Anschluss- und Benutzungszwang ans BHKW, was da gebaut wird, dann suchen Sie einen anderen Deppen. Meine Leute, die bei mir die Häuser kaufen, die Reihenhäuser, die Doppelhaushälften, die wollen eine Gastherme im Keller haben. Und wenn ich Ihnen keine Gastherme anbiete, kaufen Sie mir das Haus nicht ab. Das ist 15 Jahre her. So haben sich die Zeiten verändert. Und Zanders wird eine ganz klar eine nachfossile Konversion sein. Das heißt, sie muss mindestens CO2-neutral sein, am besten sogar eine CO2-Senke. Jetzt sagen Sie, mein Gott, was spinnt der da vor sich hin? Wir sind im Moment dabei, da ist ein Fachbüro, zwei Fachbüros haben den Auftrag, die Eckpunkte der nachfossilen Infrastruktur, Ver- und Entsorgung für Zanders zu definieren, damit wir dann mit Akteuren aus der Branche darüber reden können, das werden wir wahrscheinlich ausschreiben, ist meine Vermutung, wer uns eine nachfossile Infrastruktur dort errichtet und sie betreibt, weil wir als Stadt, wir haben gerade über die Rückstände, beim Kanal ist es ja nicht anders als bei der Straße gesprochen, können das nicht machen. Das ist das eine, Energie, und das andere, Mobilität, da haben Sie völlig recht. Und wenn ich mir überlege, wie schaffen wir es, dass die Leute da nicht nur sich auf dem Gelände gut aufhalten können und mit sogenannten Mobilitätshubs der Verkehr gebündelt wird, wenn man hinkommt, sondern wie kann man das überhaupt erschließen und in das Gesamtsystem, das so ohnehin schon, wie wir wissen, im Großen und Ganzen, wenn ich sagen, pathologisch, aber sehr angeschlagen ist, was den Verkehr angeht, da kann ich nur sagen, wir kommen nicht dran vorbei, das Mobilitätskonzept massiv vorzuschreiben. Meinen Kolleginnen und Kollegen in der Fachverwaltung wird ganz blümerant, wenn ich das sage. Ich verstehe das auch. Die sagen, wer soll denn das noch machen? Aber wir kommen nicht dran vorbei, das Mobilitätskonzept vorzuschreiben, und zwar wegen zweier Grundentwicklungen, zweier Hauptursachen. Das erste ist die Zanderskonversion und das andere ist das komplett andere Mobilitätsdenken und Verhalten und Vorstellungen. Das alte Mobik ist, glaube ich, 2016 beschlossen worden. Und nichts von dem, was damals Grundlage war, ist heute noch, stimmt noch. Nur da muss ich auf der anderen Seite, ich habe ja schon immer wieder darauf hingewiesen, dass ich ja auch eine Verantwortung als Chef von 1500 Leuten habe, muss ich sagen, Freunde, da müssen wir uns gut überlegen, wie wir dieses Riesenrad drehen wollen. Denn das ist nicht mal eben so. Aber dass wir sagen könnten, das Thema Mobilität für Zanders ist gelöst, das ist unzutreffend, das ist nicht der Fall. Also ich habe Ihnen jetzt wortreich zugestimmt und gehofft und hoffe, dass ich zumindest ein paar Gedanken auch einbringen konnte, die illustrieren, dass wir darüber nicht nur nachdenken. Und Zanders, ich kann mich da nur wiederholen, wird auch gar nicht anders mehr förderfähig sein. Der Städtebau wird uns keine Städtebaufördermittel geben für fossile Konversionsmaßnahmen. Zu Recht.
Gut, ja, Zanders ist ein nächstes großes Thema, das wir heute weder anstechen noch auch noch versuchen zu besprechen, wie viele andere Themen auch, die auf meiner Liste stehen, entstanden. Entweder machen wir eine Nachspielzeit ist ausgeschlossen, aber
ich komme gerne
eine Spielwiederholung eher oder eine Revanche, ich weiß es nicht. Herzlichen Dank erstmal an diesem Punkt, Herr Stein. Es sind wirklich spannende und herausfordernde und auch, ich glaube, manchmal sehr, sehr schwierige Zeiten. Herzlichen Dank, dass Sie uns die Zeit gegeben haben heute Abend, alle Fragen beantwortet haben. Vielleicht gibt es noch eine Gelegenheit für ein kleines Smalltalk zum Ende. Ich danke auch Ihnen. Herzlichen Dank für Ihre Fragen, für Ihre Teilnahme.
Und lieber Herr Watzelweg, bevor Sie jetzt sozusagen offline gehen, möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken, nicht nur für die Einladung, sondern für dieses Format. Es ist, wie ich finde, ein wertvoller Beitrag zur kommunalen Demokratie. Woanders gibt es das nicht und das fehlt da. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich für die Geduld, dem Bürgermeister so aufmerksam zuzuhören. Ich gebe zu, manchmal ist die Versuchung groß, Geschichten zu erzählen, aber ich glaube, wer Geschichten erzählt, gibt auch ein bisschen von dem Preis, was er sich so denkt und vorhat. Und ich danke Ihnen herzlich für Ihre Geduld.
Dankeschön.